Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Oder doch? Wir sprechen heute drüber.
Knappencast.
Schönen guten Abend, Schalke-Fans. Sind natürlich alle hier.
So. Die große Schalke-Show für die Ohren. Knappencast.
Was soll ich dazu sagen? Ist überwältigend.
So. Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Hört zu, wenn ihr Schalke seid!
Glück auf an alle königsblauen Kuschelkinder da draußen. Mein Name ist Marco und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Und wer heute nicht dabei ist, das sage ich als erstes, der ist Tim. Der hat so viel zu tun und so viele Termine und die Frühjahrsmüdigkeit hat ihn überkommen. Es geht einfach nicht. Nicht aber dafür, weil unser Gast ist schon lange eingeladen und Tim wäre normalerweise auch gerne mit dabei gewesen. Und das Schöne ist, dass wir einen Gast geladen haben und dass die Katharina, und Katharina darf sich gleich selber auch mal vorstellen, und sie hat ein ganz spannendes Thema mitgebracht, auch zwei Themen, und ja, und ihr hört mich ja jetzt schon eine geraume Weile, wenn ihr mal hören wollt, wie es wirklich klingt, ein Profi am Mikrofon, dann jetzt. Glück auf, Katharina, schön, dass du da bist.
Ja, Glück auf, hallo, danke für die Einladung.
Ja, Katharina, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz was zu dir. Wir hatten schon ein bisschen Austausch über Sprachnachrichten. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, oh Mann, du hast ja eine Stimme und das ist alles so professionell. Deine Artikulation, ja, sämtliche Kommunikationsschulungen hinter dir. Woher kommt das alles? Erzähl bitte.
Ja, ich bin ja ein bisschen durchgeknallt. Ich wollte schon immer zum Radio eigentlich, schon mit 12. Und bin dann aber irgendwie anders abgebogen und habe Jura studiert.
Mm.
Das komplette Programm, beide Staatsexamine.
Wow.
Und habe mir dann so im Referendariat überlegt, Bosse, so willst du nicht arbeiten, das geht ja gar nicht. Den ganzen Tag nur irgendwelche Gutachten schreiben und an einem Aktenstapel sitzen, der nicht kleiner wird. Ne, so Staatsanwaltschaft, habe ich mal gedacht, total spannend, ne, Sitzungsvertretung. Ja, du hast auch so ein oder zwei Vormittage die Woche hast du auch Sitzungsvertretung und ansonsten schreibst du halt Anklageschriften oder Einstellungsverfügungen oder was das Beamtenherz so hergibt. Und da habe ich gedacht, nee, damit verbringe ich meine Tage nicht. Ich muss unter Leute. Und habe dann ein Praktikum tatsächlich ganz klein wieder angefangen bei Radio Emscher-Lippe in Gelsenkirchen.
Mhm.
So, und genau, habe dann irgendwann Volontariat gemacht und habe dann ja, lange für den WDR gearbeitet, fürs Radio, später auch fürs Fernsehen. Und ja, habe da so ein bisschen was mitbekommen.
Ja, und jetzt bist du da immer noch?
Jetzt bin ich gerade freiberuflich dabei, Radioschulungen anzubieten, also Volontärsausbildungen, Fortbildungen für Redakteurinnen und Redakteure, also genau, Radio 2.0 sozusagen.
Da könnten ja auch mal ein paar Podcaster kommen und lernen, ja, wie man einen ordentlichen Podcast macht und wie man ordentlich spricht.
Mache ich das auch, also wenn ihr da Bedarf habt.
Naja, das kannst du ja am Ende der Sendung, würde ich sagen, beurteilen. Ja, ob die Betonungen richtig sind, ob wirklich in einem Satz auch nur eine Sache besonders betont worden ist. Und nicht mehrere, so ein paar klassische, einfache Tricks. So, und jetzt vielleicht als zweites noch. Ich glaube, du bist die Erste. Ja, wenn ich das hier so richtig überblicke. Wo wir sagen können, wir hatten jetzt die gesamte Familie im Knappencast. Aber erzähl doch vielleicht selber mal so ein bisschen deinen Schalke-Bezug und warum ich das hier so geheimnisumschwängert ankündige mit Familien.
Ja, mein Schalke-Bezug, der geht sehr weit zurück. Mein Vater hat mich schon mit auf Schalke genommen. Da war ich noch nicht getauft, glaube ich. Also mein erster Stadionbesuch war 1984 im Parkstadion. Tag der offenen Tür, gibt's Fotos. Schön mit dem Kinderwagen auf der Tatanbahn. Ja, großartig. Also ich war schon sehr früh da. Ich habe als Kind schon im Parkstadion Zweitliga-Zeiten mitgemacht. Was weiß ich, Pfandbecher gesammelt in der Nordkurve. Und natürlich den UEFA-Cup-Sieg auch live vor Ort in Gelsenkirchen. Das Hinspiel, da durfte ich mit dabei sein. Rückspiel in Mailand, das unter der Woche mit 13 nach Mailand, das war nicht diskutabel zu Hause. Aber ja, also grundsätzlich wurde das schon unterstützt. Und also wie gesagt, ich gehe schon immer hin. Ich habe schon seit frühester Jugend eine Dauerkarte und habe dann auch tatsächlich damals meinen Mann auf Schalke kennengelernt. Am Bierstand hinter der Nordkurve stand er plötzlich.
Am Bierstand, das halten wir mal fest an der Stelle. Ne?
Kein Witz, ja. Ja, Stefan Barter heißt der Mann.
Mhm. Genau. Ja, er war ja auch da im September letzten Jahres und ist sozusagen ein Retter in dunklen Zeiten, nämlich der Druckpublikation, wenn wir es mal ganz wissenschaftlich ausdrücken wollen. Ganz einfach gesagt, der Ja, der Stadionzeitung, und da es den Kreisel nicht mehr gab, hat er, und du bist ja auch ziemlich dabei, das Schalker Echo herausgegeben und tut es zum Glück immer noch.
Ja, ist so. Und heute auch wieder, heute war Stefan in Gelsenkirchen am Trainingsplatz und da hat ihn wieder einer angesprochen und sagt, als ich diesen erste Schalker Echo in der Hand gehalten habe, ich hatte wirklich die Tränen in den Augen. Also das ist, wir kriegen so viele solche Rückmeldungen, dass Leute das lesen und sich einfach freuen, dass es das gibt, weil, also viele haben auch noch gar nicht mitgekriegt, dass der Kreisel eingestellt wurde, ne, so. Mhm. Aber die Leute, die das Echo mitbekommen und die es lesen, die finden es zu 99,9% einfach, wir bekommen so viel Liebe einfach, das ist so schön. Und da mitzuarbeiten macht halt auch richtig Spaß. Ich darf immer die Interviews führen. Und da sind halt wirklich Perlen dabei. Ne? Gegen Magdeburg habe ich mit Jürgen Sparwasser gesprochen. Mhm. Also wann hat man mal diese Gelegenheit? Ne? Das ist ja total irre. Jetzt gegen Münster ist es ein Interview mit Ansgar Brinkmann. Ich hatte Toni Schumacher schon zu Gast. Günter Koch, ne? Aber natürlich auch Schalke-Legenden, Klaus Fichtel und so. Also das ist wirklich, wirklich toll, diese Geschichten alle zu hören. Das ist großartig.
Ja, können wir ja auch jetzt direkt am Anfang auch schon mal machen. Ich liebe das auch. Es ist ja nicht nur die Interviews natürlich, sondern es ist immer mit sehr viel Liebe und Herzblut gemacht. Ne? Ich mag halt, wenn dann redaktionell aufgearbeitete Sachen, wo man auch wirklich einen Mehrwert von hat. Und da sind manchmal echt schöne alte Geschichten. Da sind auch coole Statistiken drin und vor allen Dingen richtig geile Bilder, die ihr da immer rauszaubert. Ja, ich kann es auch nur wärmstens empfehlen und unterstützen. Und Katharina hat es mir vorher gesagt, das können wir jetzt hier echt gerne einbauen. Ihr braucht doch noch Unterstützung. In welcher Hinsicht?
Ja, also das ist natürlich, ich sag mal, sehr, sehr low budget. Ne? Wir haben noch nicht so viele Abonnenten. Also da ist wirklich noch ein bisschen Luft nach oben. Ist ja auch nicht so teuer. Ne? Das Heft kostet ja vorm Stadion 2 Euro pro Heft. Wenn man das abonniert, dann kommt halt noch mal, kommen die Portokosten drauf. Aber das, ne, ich meine, es ist alles überschaubar und also, ne, wer wirklich Liebhaber ist und sowas sammelt oder auch irgendwie zwischendurch einfach mal reinblättern will, kann man sich gut aufs Klo legen. Ne? Das ist halt irgendwie, ja, so für zwischendurch oder so. Also, ne, wir brauchen auf jeden Fall noch Abonnenten und wir bräuchten auch noch so ein paar Sponsoren, die am besten dauerhaft irgendwie was schalten. Dann vielleicht auch lieber eine kleinere Anzeige, aber dafür längerfristig, das ist halt planbarer, ne? Weil das ist schon, es ist ein Riesenaufwand. Ne? Man kann sich das nicht vorstellen, was da alles für ein Rattenschwanz hinten dran hängt, so ein Heft zu produzieren und dann für jedes Heimspiel wieder neu. Also da ist schon richtig Arbeit und ne, die Druckkosten und Versand und so. Also das ist natürlich auch alles, da kommt ein bisschen was zusammen, das läppert sich.
Gut, dann können wir das an der Stelle mal laut und deutlich sagen. Also Leute, abonniert das Schalker Echo. Vielleicht beim nächsten Heimspiel guckt das euch erstmal an. Kauft man ja nicht die Katze im Sack. Aber wenn ihr es euch mal angeguckt habt, dann könnt ihr gar nicht anders. Und dann macht er das. Ja, und alle kleinen oder mittelgroßen Sponsoren, es können natürlich auch riesengroße Sponsoren sein, auch das habt ihr jetzt gehört, bitte meldet euch doch. Ja, direkt beim Schalker Echo findet man ja auch im Netz. Oder Katharina, willst du irgendeine... Ja, findet man im Netz. Mhm. Und... ja, vielleicht an der Stelle dann auch unsere Sponsoren. Machen wir es mal ohne den Jingle heute. Wir haben auch zwei, die auch den Knappencast unterstützen. Der braucht auch ein bisschen Geld für seinen Hoster. Und das ist zum einen Gelsen Sound Recording Studios. Ein großartiges Aufnahme- und Studio in Gelsenkirchen vom Toni und nicht vom Tino, wie ich es letztes Mal gesagt habe. Bringt auch Singles raus, macht Partys. Premium-Partner vom Knappencast. Und natürlich dann... ja, die Party-Meile oder Party-Treff Ückendorf, so habe ich es zumindest gehört, so soll ich es verkünden, 9,90 Euro, Bademantel inklusive. Und völlig unabhängig davon, die Mythos-Touren vom Olivier, vor jedem Heimspiel, 5 Stunden vorher, ein Traum, ein Genuss. Hast du auch schon eine gemacht, Katharina, eine Mythos-Tour?
Immer noch nicht.
Also das ist unglaublich.
Ich stehe seit langer Zeit auf meiner Liste. Unglaublich. Und irgendwie, wir wollten tatsächlich eigentlich mit Schalke 0 Bier eine machen zur Auftaktveranstaltung mit unseren Gästen aus Hamburg, die wir da hatten. Und da war der Olivier aber leider im Urlaub. Okay. Also wir werden noch einen Termin finden.
Also, aber es gibt im Grunde nicht nur die klassische Mythos-Tour vom Heimspiel, sondern ganz viele Extras. Auch da guckt ihr bitte einfach im Netz. Mythos-Tour, Gelsenkirchen, Schalke 04, Olivier, Olli 04. Ein Traum. So, Werbung Ende. Und bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, also wir haben jetzt über das Schalker Echo geredet, aber das ist nicht unser Hauptthema, das war das mit dem Stefan. Ja, ihr habt es eben schon mal so ein bisschen angedeutet gehört, ne? Ich sag nur am Bierstand kennengelernt, aber da reden wir gleich ausführlich drüber. Erstmal vielleicht zur Aktualität. Naja, komm, einen Jingle spiele ich jetzt trotzdem mal und der geht so.
Wahnsinn der Woche!
Meistens der Wahnsinn der Woche das Spiel. Wenn es irgendwie so vor sich hin plätschert, dann ist es eigentlich gar nicht wahnsinnig. Aber es war wahnsinnig schlecht. Das ist meine Meinung. Aber Katharina, du hast schon gesagt, du bist selber noch als Handballerin aktiv. Hast es dementsprechend gar nicht gesehen. Aber du wirst ja irgendwas gehört haben oder eine Zusammenfassung vielleicht noch reingeht. Obwohl, nach Niederlagen guckt man sich eigentlich gar nichts mehr an, ne?
Ja, ich habe es irgendwie am Live-Ticker verfolgt und hatte natürlich nach 10 Minuten schon ordentlich den Kaffee auf.
Ja.
Ja, gut. Man kann es ja nicht ändern, ne? Also diese Saison ist ja auch, sagen wir mal, von Höhen und Tiefen geprägt. Und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Zwischen genial und total grottig ist irgendwie wenig im Angebot.
Ja, vielleicht jetzt von meiner Seite auch mal kurzer Eindruck vom Spiel. Aber ich glaube, das ist jetzt eben auch nichts Spezielles oder Besonderes. Das haben ja alle gleich gesehen, dass das nach 5 Minuten eigentlich gegessen war und dass danach halt auch irgendwie eben nichts mehr kam. Und dass so dieser Flow und dieser Spirit, den wir am Ende der Hinrunde hatten, den wir jetzt auch so in den ersten Spielen hatten, der ist jetzt leider irgendwie wieder ein bisschen verflogen. Ne? Das war wieder jetzt so ein Spiel, wie man es so Beginn der Saison gesehen hat. Ja, und wie fühlst du dich denn jetzt, wenn du auf die Tabelle guckst? Wie ist denn allgemein so gerade dein Flavor zum 1.04?
Naja, also im Moment ist es, finde ich eigentlich, ist es so ein bisschen tabellarisches Niemandsland. So fühlt es sich auch gerade an. Ich habe gerade keine Abstiegsangst. Aber
hast du wirklich nicht, obwohl es 6 Punkte sind?
Nee, habe ich nicht. Also ich bin da relativ zuversichtlich, dass da auch wieder noch eine Siegesserie wieder reinrauscht. Ne? Die kam ja auch Ende des Jahres aus dem Nichts. Und die Mannschaft gibt es eigentlich her. Ist auch mal so ein bisschen die Frage, wie ist gerade so die Stimmung im Verein, in Gelsenkirchen und so. Wenn ein bisschen Unruhe ist, dann merkt man da direkt auch in der Mannschaft. Wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird, dann ist auch, ist auch da schnell mal der Turbo gezündet. Und wir können ja besonders gut gegen Tabellenführer, da kommen ja bestimmt noch der ein oder andere.
Das kann sein, ja. Ja, auf jeden Fall. Was spielerisch jetzt aufgefallen ist, oder auch das, kurze Wiederholung, wenn dann Karaman, Siller und Mohr, also 3 Offensivkräfte, ausfallen. Es war wirklich dünn vorne. Es war wirklich, wirklich dünn. Da hat was gefehlt. Jetzt hat sich auch noch der Chibara verletzt.
Das ist natürlich Mist. Das ist natürlich richtig bitter, ne? Also, da finde ich noch gar nicht richtig angekommen in der Mannschaft.
Richtig.
So eine schwere Verletzung.
Und da finde ich auch, du erinnerst dich ja vielleicht, das hatten wir ja, das war ja eigentlich noch so im Herbst, wo Norbert Elgert schon auf die Trompete gedrückt hat und gesagt hat, ey, komm, feiz mir den Jungen nicht, das geht mir zu schnell und so. Dann war der jetzt, ich glaube, letzte Woche ja eigentlich das erste Mal, wurde er eingewechselt. Und da hatten ja eigentlich schon viele so den Eindruck, irgendwie traut er sich nicht so richtig, ist ein bisschen zäh und irgendwie nicht so richtig eingebunden. So, ich mache jetzt mal wieder das ganz große Fass auf und sag, der war halt einfach auch innerlich, mental, psychologisch nicht wirklich noch nicht bereit. Also Norbert Elgert scheint recht gehabt zu haben, weil es gibt andere Leute, die machen ihr erstes Spiel, lass es Olaf Thon sein, lass es Max Meyer sein, lass es Joel Matip sein. Mhm. Und das erste Spiel läuft und man hat den Eindruck, okay, der ist direkt schon irgendwie integriert oder Leroy Sané. Aber bei ihm hatte man das nicht den Eindruck und irgendwie finde ich, ja, hat sich so seine Verfassung, die spiegelt sich dann auch ein bisschen wieder und ja, ich habe dann auch immer die Behauptung, dass dann, warum verletzt sich der eine bei der gleichen Aktion und der andere nicht? Ich sag, das kommt auch ein bisschen von innen und hätten wir mal besser auf Norbert Elgert gehört, so sage ich es jetzt mal abschließend.
Ja, das ist nicht so ganz von der Hand zu weisen. Ne? Ich glaube auch der Norbert Elgert, der sagt ja sowas nicht, wenn der sich nicht was dabei denkt. Also das macht er ja nicht, um irgendwie zu ärgern oder so, sondern ne, da hat er ja einen Hintergedanken dabei. Also,
Gut, also ich würde sagen, wir haben noch viele spannende Themen. Ich habe noch eine E-Mail hier, auch hier spiele ich jetzt mal keinen Jingle. Das ist unser Reimer, der heißt Kilo. Katharina, falls du das nicht kennst, der schreibt uns jede Woche eine E-Mail und macht sie in meine Reimform. Und dies war jetzt nur wirklich, glaube ich, 20 Minuten diesmal nach dem Spiel geschrieben. Entsprechend emotional ist sie. Ich lese sie jetzt mal vor. Betrefft keine Leidenschaft, die uns allen Leiden schafft. Ein Team, was wie Schlaftabletten ein Spiel beginnt, emotionslos, wie die Truppe dem Ball hinterher rennt. Es dauert keine 5 Minuten und für uns ist das Spiel so etwas von gelaufen. Das Auftreten, die Spielweise, kann man sich einfach am besten nur schön saufen. Man freut sich die ganze Woche auf geilen königsblauen Fußball. Der Druck ist weg, das Team wie groteske Lederallergie am Ball. Keine Sicherheit, kein Geist, kein Spielwitz, keine Leidenschaft. Kein Coach, der unsere Truppe Galligkeit verschafft. Ich wünsche mir die Identifikation für Spieler zum Club zurück. Verantwortung für den Verein Schalker Geilheit Stück für Stück. Im Moment herrscht bei mir ein sehr tristes Gefühl. Ich bin sauer und scheiße drauf. Trotzdem Kopf hoch, Brust raus, es geht weiter. Ein königsblaues vierfaches Glück auf. Da fahren hier gerade die Krankenwagen bei mir vorbei. Ja, da war halt einfach sehr viel Frust drin. Kann man auch verstehen. Er hat ja noch den Coach angesprochen, dass der Truppe, ja, dass der Truppe keine Galligkeit verschafft. Wie ist da so dein Standpunkt zum Wondercase?
Ach, es ist, ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil auf Schalke Coaches ja selten auch die Gelegenheit kriegen, sich mal zu beweisen und ihr Spielsystem und ihre Idee irgendwie nach vorne zu bringen. Ich habe den Eindruck, dass sich das eigentlich zum Ende des Jahres so ein bisschen gerüttelt hatte. Ich glaube, er hatte auch ganz gute Unterstützung. Ne? Er macht das ja auch nicht alleine. Und also ich fand es zuletzt eigentlich stabil. Jetzt im Moment die letzten Spiele, ja, da fragt man sich, was ist da los? Ne? So.
Ja, die Gefahr könnte bestehen darin. Natürlich wird da jetzt nichts mehr passieren, es sei denn, wir sind wirklich noch mal irgendwann auf dem Relegationsplatz, aber wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dann könnte es sein, dass wir dann halt eben so eine triste Rückrunde spielen wie letztes Jahr, ne, wo eigentlich, so ehrlich wollen wir ja auch sein, da haben die Ergebnisse dann auch nicht gespinnt, nicht gestimmt. Und naja, da ist man mit so einem ambivalenten Gefühl, wie du es nennst, in die Pause gegangen und hat dann ambivalent einfach weitergemacht und dann halt eben nach kurzer Zeit gemerkt, nee, geht nicht so weiter. Wenn es jetzt ganz doof läuft, passiert uns das wie immer jedes Jahr auch wieder. Ne? Wir gehen dann wieder, sagen alle, nein, jetzt sind wir eingespielt, jetzt gehen wir so in die neue Saison und dann nach 8 Spielen kommt Tim Hochland dann und wird Cheftrainer.
Ja, wenn's jetzt aber ehrlicherweise,
wenn es mal ganz blöd läuft.
Muss doch jetzt auch dann irgendwie erstmal die Frage beantwortet werden, wer ist da sportlicher Leiter?
So. Mhm.
Und das kannst du ja auch nur von oben, ich sag mal, nach unten durchchoreografieren. Also ne, da jetzt irgendwie permanent wieder zu wechseln und dann kommt wieder ein neuer Sportdirektor, der sagt, ich habe aber eine ganz andere Spielidee und ich, ne, also dafür brauchst du jetzt auch keinen neu installieren.
Nee, also das habe ich jetzt schon mal mit eingepreist, dass das natürlich jetzt hoffentlich dann irgendwann in den nächsten, also natürlich längst vor Schichtwechsel im Sommer passieren wird und naja, und ich dann davon ausgehe, dass derjenige das so sagt. Aber was reden wir bei Schalke groß drüber rum? Das wäre die wahrscheinlichste Sache, aber gerne hätten wir es auch mal anders, dass wir tatsächlich kontinuierlich weitermachen, dass es sich jetzt ein bisschen fängt und dass wir dann wirklich guten Mutes in die nächste Saison starten und dann wirklich auch mal von Anfang an irgendwie zumindest ein bisschen bei der Musik mitspielen. Das ist ja das, was wir alle wollen, weil so ist ja echt jetzt schon ein bisschen frustrierend. Ja, jetzt hängen wir dann wirklich im Niemandsland, ne? Wenn wir jetzt noch ein, zwei Mal gewinnen und ja, da kann man eigentlich nicht mehr als sich gut einspielen, finde ich.
Ja, und dann ist ja auch immer die Frage, wie viele Leute wechseln im Sommer wieder weg, ne? Hat man wieder 20 Leute, 20 neue, die sich auch wieder erstmal wieder finden müssen und so. Da hängt ja eins am anderen.
Da hängt eins am anderen. Das kannst du sagen. So, ich habe noch eine zweite E-Mail, die würde ich aber gerne zum Schluss machen, wenn ich auch noch so ein bisschen unsere Hausmeisterei mache und bin der Meinung, ja, da wir einfach eben jetzt nicht so Großartiges zu erzählen haben, ich glaube, es gibt jetzt auch eben keine News, außer dass wir einen Sportdirektor suchen. Juri Mölder, stellen zur Debatte, fänden wir alle gut, du auch?
Ach, der Juri, ich glaube, dass er im Moment ganz gut macht.
Ja. Könnte auch bleiben, finde ich, oder? Also, oder meinst du, er will nicht so recht, oder?
Das weiß ich nicht. Also, so eng sind meine Einblicke da jetzt auch nicht.
Aber ich sag mal jetzt so vom Sympathiefaktor wäre es cool.
Ja, also, was ich total gut fand auf der Mitgliederversammlung, da hat Juri ja wirklich den Präsidenten gemacht, ne?
Ja.
Also, das war wirklich fürs Schalker Herz und das hat er einfach drauf, ne?
Ja,
also,
eben.
Also den, ne, das Verbindende und das Schalke-Gefühl und der ist wirklich mit Leib und Seele Schalker, das merkt man, ne?
Das Wie wir alle. So, und jetzt Leib und Seele. Ich finde also, wir haben hier ganz viele kleine Anspielungen, mal bewusst, mal unbewusst. Und jetzt sollten wir uns doch wirklich mal diesem spannenden Thema widmen. Ich habe total Bock drauf und da spielen wir dann mal das Midfield-Jingle. Ja, meistens so, wenn wir einen Gast haben, der leitet dann das Midfield-Thema ein. Das Midfield-Thema ist dann der Gast. Ja, also irgendwie sein Leben, ne, und seine Spiele für Schalke oder was weiß ich, seine Verbindung zu Schalke. Das haben wir bei dir, Katharina, jetzt schon gemacht. Und bei dir geht es tatsächlich um ein Thema, wo du aber mitverantwortlich bist. Und das darfst du jetzt mal als erstes in Kurzform vorstellen. Ich hatte es hier auch schon mehrmals erwähnt, aber jetzt bist du da und erzähl mal, worum geht's?
Ja, ich habe die Aktion Schalke 0 Bier ins Leben gerufen. Genau, ihr hattet das schon mal ganz kurz irgendwie angerissen, ne? Also es geht im Prinzip darum, es ist so eine Art Fanclub-Selbsthilfegruppe für Leute, die beim Fußball nicht saufen wollen. Weil es einfach letztlich ja so ist, dass Fußball und Alkohol sehr, sehr verknüpft sind und dass man ja kaum ins Stadion gehen kann, ohne dass man Bier in die Hand gedrückt bekommt. Also man muss sich ja im Prinzip aktiv dagegen wehren, weil es halt nicht nur an jeder Ecke angeboten wird, sondern das ist schon so, ne, wenn man in die Kurve geht, dann ist man noch nicht im Block und irgendeiner drückt einem eins in die Hand. Das ist ja gar nicht böse gemeint, ne? Das ist einfach so, ja, weiß nicht, hat sich so etabliert, ist irgendwie so. Was aber auch so ist, wenn jemand nicht trinken möchte, dann wird das oft auch nicht akzeptiert. Also, ne, dann muss man sich dafür rechtfertigen, ach komm, eins geht doch oder, ne, und ja, ne, das ist jetzt vielleicht, weiß nicht, wenn ich mir einfach nur heute keinen saufen will, ist das jetzt nicht so schlimm. Ne, wenn ich aber eigentlich mit dem Auto nach Hause fahren will, dann ist das schon nicht mehr so geil. Ich glaube, viele Leute trinken dann auch trotzdem und fahren immer noch. So, ne, dann hast du Leute, was ich, ne, die haben irgendwelche Krankheiten, Medikamente, sind schwanger oder also, ne, das so. Und natürlich Menschen mit Alkoholproblemen, ja, Katastrophe, ne, weil da ist das dann einfach so, dass, ja, das kann einfach einen Rückfall einfach auch auslösen, ne, wenn Leute dem quasi nicht aus dem Weg gehen können. Und ich kenne auch etliche, die deshalb nicht mehr ins Stadion gehen, das muss man auch mal sagen. Das ist ja recht weit verbreitet und das ist ja total traurig, weil Schalke ist ja Teil der Identität, ne? Man ist ja mit Leib und Seele Schalker, man ist ja gar nicht Schalke-Fan, man ist ja Schalker. Also ne, das gehört ja aus. Zu mir. Ja. So, ne? So. Und wenn ich dann irgendwie vor der Entscheidung stehe, was mache ich denn jetzt? Kann ich denn jetzt überhaupt noch ins Stadion gehen? Ne? Kann ich denn überhaupt noch Schalker sein? Oder geht das nicht? Weil ne, dann werde ich rückfällig. Oder das ist ja wirklich schlimm. Und deswegen haben wir gesagt, so ein Angebot fehlt in Gelsenkirchen. Es gibt sowas in einigen anderen Stadien.
Okay.
Wir haben das, ich sag mal, uns angeguckt, als Vorbild genommen. Bei St. Pauli, da gibt es die weißbraunen Kaffeetrinker schon seit 30 Jahren oder so. Und ne, die haben sowas ins Leben gerufen und die haben uns dann mal eingeladen und haben uns mal erzählen lassen, wie die das so machen und haben gesagt, ja, das fehlt hier in Gelsenkirchen, das machen wir auch. Und deshalb gibt es jetzt Schalke 0 Bier.
Wie bist du denn, was war denn so der Auslöser? Du hast ja gesagt, ja, dann haben wir das ins Leben gerufen. Gab es da einen bestimmten Auslöser?
Also der Auslöser war, dass ich mich mit dem Thema befasst habe und gerade dabei bin, ein Buch zum Thema Fußball und Alkohol zu schreiben und dazu recherchiert habe, ja, genau. Und da bin ich halt auf diese weißbraunen Kaffeetrinker gestoßen und ich hatte eigentlich überlegt, fürs Schalker Echo ein Interview zu führen mit einem nüchternen Fanclub und habe aber in der zweiten Liga sonst keinen gefunden. Also, wobei, es gibt jetzt wohl in Hamburg so eine Gruppe, aber das wollten die aus St. Pauli uns nicht durchgehen lassen, also dass wir die Hamburger interviewen.
Okay.
Sozusagen. Und ja, dann hatte ich halt mit St. Pauli, mit den weißbraunen Kaffeetrinkern, hatte ich halt irgendwie Kontakt und haben wir mit denen gesprochen. Und dann ist das so, ja, irgendwie aus so einer, aus diesem Gespräch, aus einer Laune heraus einfach irgendwie entstanden, zu gesagt haben, also das kann ja eigentlich auch gar nicht sein, dass es sowas in Gelsenkirchen nicht gibt. Mhm. Wir machen einfach mal einen Aufruf. Ne? Wir starten das einfach mal und versuchen mal, Leute, die auch gemeinsam im Stadion oder vorm Fernseher gucken oder wo auch immer nicht trinken wollen, dass wir die einfach mal vernetzen.
So, und dann ist daraus entstanden, das ist natürlich schon ein Hammer, also weiß-braune Kaffeetrinker, okay, oder braun-weiße, ja. Aber Schalke 0 Bier ist natürlich also ein Goldgriff, der natürlich deinem alten redaktionellen, kreativen Geist entsprungen ist. Gehe ich mal von aus, ist das richtig? Ja,
ja, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo der Gedanke mir kam, aber irgendwie.
Im Rausch wahrscheinlich.
Im Rausch. Im Klo, oder? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, das ist natürlich.
Wo man solche Ideen halt hat unter der Dusche, ich weiß es nicht mehr.
Ist natürlich ein Traum, das zieht natürlich irgendwie auch sofort, finde ich, weil das ist so ähnlich wie unser Logo, ne? Da steckt so viel drin, wenn man genau guckt oder da hört man sehr viel. Und ja, dann hattet ihr, das war ja das, was wir beworben haben, sowas wie eine, ich weiß nicht, soll man das sagen, Gründungsveranstaltung oder Eröffnungs- oder Startveranstaltung am 4. Januar. Und erzähl mal, wo steht er denn jetzt? Was seid ihr ein Verein jetzt oder erzähl mal ein bisschen.
Also das Ganze läuft unter dem Dach vom Anno 1904. Das ist ja ein gemeinnütziger Verein auf der Schalker Meile. Anno 1904 macht auch Inklusionsarbeit im Stadtteil. Ne? Da gibt es ein Inklusionscafé einmal die Woche von daher passte das da auch ganz gut rein. Die haben zwar am Wochenende, wenn Spieltag ist, ganz normal einen Kneipenbetrieb, da wird auch gesoffen, aber genauso war das dann halt auch Wunsch und Gedanke zu sagen, wir machen aber auch ein anderes Angebot für Leute, die nicht saufen wollen. Also genau, das läuft halt unter dem Dach vom Anno. Und dann haben wir ja am 4. Januar diese Auftaktveranstaltung in der Kirche St. Anna, das ist gegenüber von der Glückaufkampfbahn, gemacht, kamen so 30 Leute, also das war ganz gut besucht auf jeden Fall. Und ist das so angelaufen, dass wir vor jedem Auswärtsspiel von Schalke uns im Vereinsheim, also im Anno, treffen und da gemeinsam frühstücken und uns ein bisschen austauschen und über Alkoholfreiheit rund um Fußball unterhalten und aber auch weitere Aktivitäten planen. Zum Beispiel ist jetzt angedacht, eine Lesung zu machen zum Thema Fußball und Alkohol. Da gibt es ja auch durchaus ein, zwei Bücher auch von ehemaligen Profis, die ja mal getrunken haben. Uli Borowka zum Beispiel, das wird auch gerade verfilmt. Also ne, da sind wir gerade was am Plan dran, sag ich mal. So, und wollen natürlich das Ganze erstmal auch noch ein bisschen bekannter machen und ein bisschen aufklären, weil natürlich was passiert, wenn man sowas startet und wenn man das bekannt macht, dann machen damit irgendwelche Leute natürlich auch Klicks und verändern die Überschrift und dann wird aus wir wollen gemeinsam im Stadion nicht trinken auch schnell wir wollen das Bier im Stadion verbieten. Das ist natürlich totaler Bullshit. Also darum geht es natürlich einfach gar nicht. Das ist nicht das Thema, ne? Sondern ja, es geht einfach darum, dass Menschen nicht trinken möchten, aber das hat ja nichts damit zu tun, ob andere Leute trinken dürfen. Also, ne?
Genau, das können wir ja vielleicht an der Stelle mal so ein bisschen kurz subsumieren. Also erstmal, man würde das jetzt so, glaube ich, im beraterischen Kontext, würde man das eine Selbsthilfegruppe nennen. Ja, also ja. Das muss keinen negativen Beigeschmack haben. Das heißt, ja. Selbsthilfegruppe bedeutet eine Gruppenberatung oder ein Gruppenmiteinander, wo man sich halt über bestimmte Themen austauscht, die, warum auch immer, zu Leidensdruck führen und eben zwei Vorteile hat. Einmal sozusagen ein Gleichgesinnten, dass man nicht allein ist mit der Scheiße und zweitens gegebenenfalls Lösungsmöglichkeiten. So, und das war das Erste. Und das Zweite ist eben, genau wie du das gerade nochmal abschließend gesagt hast, es geht hier also um, ich nenne das jetzt mal Sozialdruck. Das ist hier, glaube ich, das Hauptthema oder gesellschaftlichen Druck, eben mit trinken zu müssen. Und es geht nicht, wie du das gerade auch gesagt hast, um ein Verbot oder dass man das generell ablehnt, dass man sagt, oh nee, wir wollen nicht, dass jemand trinkt, sondern wir wollen, dass jemand nicht zum Trinken gezwungen wird. So ist es korrekt,
genau.
Ja?
Ja, genau.
Schön.
So würde ich es auch sagen, ja.
Mhm. Gut. Und jetzt hast du gesagt, bei jedem Auswärtsspiel, warum jetzt nicht beim Heimspiel?
Ja, weil die Leute alle eine Karte haben, ne?
Ach so, also, nee, ich hatte verstanden, dass das vorher wäre. Also, dass man das so, könnte man ja auch vorher sich treffen, bevor man ins Stadion geht oder so?
Ja, könnte man. Also, genau, es ist angedacht auf Dauer auch, dass wir vielleicht am Stadion irgendwo so einen Treffpunkt uns auch mal ausgucken, wo man sich dann trifft und vor dem Spiel einfach noch mal ein bisschen quatscht und dann gemeinsam reingeht oder so. Aber da das ist noch im Werden, ne? Die Initiative gibt es jetzt seit 6 Wochen, wie du sagst, ne? Ja. So, wir haben uns jetzt schon 3-mal getroffen, also ne, das muss ja jetzt auch erstmal wachsen, ne? Das muss sich jetzt erstmal finden. Da müssen erstmal Regelmäßigkeiten rein und man muss ja erstmal klein anfangen, ne? So, das ist ja.
Ne, wie groß ist denn die Resonanz bislang?
Ja, also wie gesagt, bei der Auftaktveranstaltung waren 30 Leute da. Das ist ja schon
ordentlich.
Ist schon ordentlich, ne? Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo man auch beitreten kann, damit man mitkriegt, welche nächsten Aktivitäten geplant sind. Da sind auch so 30, 40 Leute drin. Und wir haben insofern viel Resonanz, als dass das viele Leute mitbekommen. Auch das interessant finden, uns einladen und fragen, könnt ihr nicht mal was erzählen? In Oldenburg, Gegenrade-Festival beim VfB Oldenburg, die haben uns irgendwie eingeladen, die Initiative da vorzustellen. Dann kommen inzwischen auch schon Medienanfragen und so. Also das, das macht gerade so ein bisschen die Runde. Finde ich auch gut, weil ne, viele Leute müssen es ja auch erstmal mitkriegen. Das ist ja auch vielleicht auch manchmal so, in einer bestimmten Situation checkt man das gar nicht oder man fühlt sich nicht angesprochen und ja, irgendwann ist man vielleicht so weit, dass man sagt, ach komm, das probiere ich jetzt mal aus oder so. Ne?
Mhm. Und ja, Medienanfragen an der Stelle. Die Medien haben dich sogar eingeladen heute. Ja, hier, ne, super Medium, der Knappencast. Und ja, was ich jetzt noch spannend finde, wie, sag mal so inhaltlich, also ne, ihr habt euch jetzt ein paar Mal getroffen. Was bewirkt das denn in den Teilnehmern? Oder gibt es da schon sowas wie, ah ja, das tut mir gut. Oder ah, jetzt, also weißt du, das ist schon wie, soll ich sagen, Lösungsmöglichkeiten gibt oder dass der Leidensdruck geringer wird oder dass da Land in Sicht ist. Habt ihr da, gibt's da schon irgendwie so positive Ergebnisse, sage ich mal, im Kleinen?
Ja, das bewirkt auf jeden Fall, dass die Leute sich nicht so alleine fühlen. Ne?
Ja,
dass
genau.
Sie wissen,
ja.
Ich habe da jetzt die Möglichkeit, da sind jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute, wie auch immer, die kann ich da treffen und kann mit denen das Spiel zusammen gucken und keiner von denen drückt mir einfach mal ein Bier in die Hand und ich muss es wieder wegstellen. So, ne? Also einfach so eine so einen geschützten Raum zu haben, wo ich weiß, da gehe ich hin und die kennen alle mein Problem und da muss ich nichts erklären, sondern ne, die wissen alle, worum es geht und da kriege ich auch keinen dummen Spruch oder was auch immer, sondern ja, da kann ich einfach entspannt ich sein und meine Apfelschorle oder meine Fassbrause oder was ich da auch immer trinken möchte, irgendwie gerade vor mir stehen haben und kann entspannt dieses Fußballspiel genießen, wenn man es denn genießen kann, aber ja.
Ja, und ich sag jetzt mal, verhaltenstherapeutisch gedacht, würde man ja jetzt zum Beispiel sagen, okay, das ist, wäre jetzt das für das Auswärtsspiel, wenn man das irgendwo gemeinsam guckt, aber ich sag jetzt mal, die gleichen Leute haben ja meistens so eine Peer Group, wie wir alten Leute sagen, mit denen sie dann regelmäßig ins Stadion gehen und dann sind sie ja erstmal nicht wieder in diesem geschützten Rahmen. Da könnte man aber doch auch sowas wie, ja, wie soll ich sagen, klare, eben, also man würde das verhaltenstherapeutisch nennen, kommunikative Ausdrucksmöglichkeiten und auch mentale Arbeit, wo man, wenn jemand einem sagt, komm, jetzt trink doch mal ein Bier, dass man sagt, ich bin stolz darauf, dass ich heute kein Bier trinke. Also verstehst du, ich meine, ja, dass man es da so richtig mit Überzeugung, Selbstbewusstsein seine Position einnehmen kann und sich dabei gut fühlt. Das wäre ja dann der nächste Schritt, oder?
Ja, ich sag mal, die meisten Leute, die jetzt sich da zusammengefunden haben, die trinken schon länger nicht. Für die ist das dann auch eigentlich eher schon klar, wie sie damit umgehen. So, ne? Aber klar, man hat natürlich auch dann auch immer Neulinge und ne? Zum Beispiel eine Person kam dazu, sagte, sie sei quasi frisch aus der Entgiftung und Schalke nur Bier käme wie gerufen. Mhm. So, ne? Klar, da muss man natürlich erstmal gucken, wie man sich da im Stadion ne, dann wieder aufhalten kann. Wir haben, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, aber wir hatten im Echo Ende des Jahres gegen Düsseldorf in dem Heft auch ein Interview
ja.
Mit einem jungen Mann, der ja, auf Schalke sein erstes Bier getrunken hat und dann auch schon in sehr jungen Jahren ein schweres Alkoholproblem entwickelt hat und seine Geschichte da mal erzählt hat. Und ja, also ne, das kann dann auch manchmal sehr schnell gehen, dass man da so reinrutscht und es merkt auch niemand so richtig, weil ne, wenn du in Gegenwart anderer Menschen immer nur Bier trinkst, dann ist das halt, naja, dann ist das ja kein Alkoholproblem, weil Bier trinken ja irgendwie alle, ne? Und auf Schalke sowieso. Da gibt es dann auch Leute, die kennt man gar nicht nüchtern. Ne? Und der sagte auch, also das erste Mal wieder ins Stadion zu gehen, das war quasi die höchste Probe. Also da musste ich ganz sicher sein, dass ich emotional stabil bin. Ne? Ich musste mich auf alle Eventualitäten vorbereiten. Ich musste damit klarkommen, dass im Zweifel eine Bierdusche voll ins Gesicht kommt und ne, dass mich das nicht irgendwie aus der Bahn wirft, sozusagen. Ne? Und dann ist das natürlich einfacher, wenn man jemanden dabei hat, der versteht, worum es geht und der in dem Moment vielleicht sagt, komm, wir gehen mal kurz an die frische Luft. Ne? Oder ne, wenn die Person sagt, ich muss mal gerade zum Klo, dass er dann halt mitgeht, damit er nicht erst am Bierstand vorbeikommt und möglicherweise dann ne, auf dumme Gedanken kommt, sage ich jetzt mal, sondern ne, dass einfach eine Unterstützung da ist. Das ist dann hilfreich und ja klar, da können sich natürlich bei Schalke 04 dann auch, ich sag's mal so, Teams bilden, ne? Mhm. Dass man halt ne, sich findet und klar, wenn man gemeinsam ins Stadion geht, dann stellt sich die Frage nicht, ne? Wenn ich in einer Gruppe mit 3, 4, 5 Leuten unterwegs bin, die alle nicht saufen, so, dann stellt mir halt auch keiner von denen Bier hin.
Ja, und wenn es einer wäre und die anderen 4 nicht, dann ist er ja auch in der Minderheit und da steht ja auch nicht so ein Druck. Vielleicht machen wir es mal persönlich, mögen wir ja gerne hier im Knappencast.
Ja, sicher.
Huch, ja, guten Tag, Herr Bartha. Schön, dass Sie auch dabei sind. Und zwar erzählen wir doch mal von uns beiden. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen auch. Wie sieht es denn bei dir aus mit dem Alkoholkonsum und wie gehst du damit um, wenn dich jemand darum bittet, einlädt oder fragt?
Also ich habe jetzt seit gut 2 Jahren gar nichts mehr getrunken. Ich habe immer, also vorher so, ich war so Wochenendtrinkerin, ne? Also so, wie man halt so, wie das so gesellschaftlich normal ist, ne? So am Wochenende im Fußballstadion oder ne, in der Kneipe oder wenn man abends was essen geht. Unter der Woche habe ich nie was getrunken, aber halt, wie gesagt, am Wochenende auch mal gerne viel. So, also eigentlich sehr unauffällig. Und ich hatte aber in meiner Familie schon, also sagen wir mal, der Anteil der Menschen, die sich totgesoffen haben, ist mindestens 50%.
Hui.
Also es ist schon, sagen wir mal, ein Thema, ja. Und ja, ich war dadurch irgendwie sensibilisiert und als dann das erste Mal in der jüngeren Generation so ein Fall auftrat, saß ich davor und dachte so, ach du Scheiße, du hast das hier irgendwie jahrelang auch mitzelebriert und vorgelebt, dass das irgendwie geil ist, sich am Samstag im Fußballstadion irgendwie 10 Bier reinzustellen. Ja, so. Und hab dann irgendwie, ich saß da und dachte so, ey, nee, ich kann mich nie wieder Weihnachten daneben setzen und mir ein Bier aufmachen. Das würde mir einfach nicht mehr schmecken. Das geht nicht. Und das war dann irgendwie so ein Punkt, wo ich mir das einfach mal intensiv angeguckt habe und geguckt habe, was mache ich hier eigentlich und ne, welche Folgen hat das und wie wirkt sich das aus. Und dann, ich habe mich so ein bisschen eingelesen und ne, mit der Thematik befasst und bin dann irgendwie mal auf so einen Podcast gekommen, wo die Frage aufkam, sag mal, würde es dir ohne Alkohol eigentlich besser gehen? Und ich so, ja, keine Ahnung, ne? Woher soll ich das wissen? Also ich habe so, seit ich irgendwie 15 bin, im Prinzip jedes Wochenende mehr oder weniger was getrunken. Also jetzt nicht jedes, aber ja, so meistens halt, ne? So, auch nicht immer viel, aber also am Wochenende schon meistens was. So. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und habe einfach mal das sein lassen und habe halt am Wochenende dann stattdessen, ja, was weiß ich, Cola oder also, ne, was man halt stattdessen irgendwie. Und ich muss sagen, das war total überraschend, weil ich wirklich festgestellt habe, wie viel besser es mir damit geht. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet.
Was findest du denn besser?
Ich schlafe viel, viel besser. Ich bin insgesamt viel ausgeglichener auch. Was ich überhaupt nicht wusste, war, dass Alkohol letztlich ein Depressivum ist und ne, dazu führt, dass ja, ne, also Stimmung auch mittelfristig irgendwie, sagen wir mal, betrübter ist, als sie eigentlich sein müsste. Und ich habe halt immer so gedacht, naja, komm, wenn du dir irgendwie am Samstag da irgendwie auf Schalke da irgendwie ein paar Halbe reinstellst, dann bist du halt irgendwie sonntags vielleicht nicht fit. Ne, und montags vielleicht noch ein bisschen langsam, aber das war's dann halt. Ich habe halt irgendwie immer gedacht, ich habe das immer auf so einer körperlichen Ebene gedacht, so, ja, bist halt ein bisschen verkatert und peng. Dass das aber, ja, also ne, auch auf die Psyche schlägt und irgendwie in verschiedenste Bereiche irgendwie reinwirkt, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Also das habe ich, das war für mich sehr fernliegend. Also ne, der Gedanke war einfach nicht da. Und ja, ich stelle fest, wie viel leistungsfähiger ich bin. Also völlig irre.
Ja, ja. Damit ihr da draußen, das ist immer aus meiner Erfahrung wichtig, nicht jetzt denkt, wenn ihr jemanden an der Ecke seht, der trinkt gerade ein Bier und der bringt sich gerade um und macht sich depressiv. Es gilt immer die alte Regel der Natur vom großen Lehrmeister und die lautet, die Dosis macht das Gift. Ja, das ist zumindest mein Ansatz in der Welt und von daher bin ich sehr tolerant bei allem. Und natürlich können all diese Dinge, die eine gewisse Euphorie und Dopamin auslösen, die können ins Gegenteil umschlagen. Ne, wenn jemand einmal in der Woche ein Computerspiel spielt, ist das eine gute Dosis vielleicht, oder auch wenn er es zweimal macht und wenn er jeden Tag halt 8 Stunden davor hängt, dann hat er vielleicht ein Problem. Und wenn er einmal im Monat irgendwie auf ein Spiel wettet, dann ist das vielleicht in Ordnung. Und wenn er es jeden Tag macht, hat er vielleicht ein Problem. Und wenn jemand einmal im Monat irgendwie ein Bier trinkt oder einmal in der Woche, dann ist das vielleicht okay. Und wenn er es jeden Tag macht, hat er vielleicht ein Problem. Und dann kommt es natürlich noch auf die Intensität und Menge an. Also finde ich jetzt erstmal wichtig für alle, die da draußen zuhören, ne, es geht nicht um eine Generalpauschalisierung, dass irgendwas schlecht ist oder irgendwas gut, sondern, naja, auf den Umgang damit kommt es an und dass das positive Folgen und Auswirkungen hat, sehe ich auch so. Ist bei mir jetzt auch so, aber wie gesagt, ich renne halt so durch die Welt, dass mein Weltmodell nicht gültig ist für alle anderen auch. Und nur weil ich kein Bier trinke, können das andere von mir aus auch tun. Was ich aber beobachte, ist eben dieses Motto in der Welt, dass ich also meine Mitmenschen, die das tun, da erlebe ich dann manchmal eine gesunde Dosis, wo ich sage, ah, okay, das hat ja jetzt echt eine nette Stimmung und was weiß ich. Ja, und dann ab einem gewissen Zeitpunkt wird das eine ungesunde Dosis und das kann man immer sehr gut natürlich nach dem Spiel in der Arena beobachten. Ich hatte das hier schon mal erzählt, kann es an der Stelle, weil es ja dazugehört, nochmal tun. Mein Sohn ist 11 und als wir beim Braunschweig-Heimspiel das letzte Mal da waren, dann sind wir halt einfach nach dem Spiel, weil für den ist das natürlich auch was Besonderes, wenn der da irgendwelche Menschen sieht, die da irgendwo liegen auf irgendeiner Treppe. Naja, und Papa, was ist da los? Und er sagt, ja, wir saufen halt ziemlich viel hier. Und dann haben wir uns einfach mal den Spaß gemacht und sind dann, weil wir dann, er will das immer auch alles dann erleben, weil wir so selten da sind und haben dann nach dem Spiel auch noch eine Stunde Zeit und wir sind so ziemlich die Letzten, die da gehen. Naja, dann sind wir halt einfach rumgegangen und dann habe ich immer zu ihm gesagt, okay, jetzt zeig mir mal, wer hat hier jetzt gerade ein bisschen zu viel getrunken. Und dann kamen sehr viele bei raus, ja, das waren nicht nur welche, die da liegen mussten, sondern auch die da wackeln mussten und die da wanken mussten. Und deswegen ist das natürlich dann wirklich sehr präsent und ja, zeigt mir halt einfach, okay, die Dosis ist, war giftig in dem Moment. Und ich würde jetzt auch sagen, also ich glaube, wenn ein Mensch jetzt irgendwie dreimal im Jahr Alkohol trinkt, dann wird er nicht irgendwelche depressiven Züge haben, aber ich glaube, du hast das schon sehr routiniert gemacht, sage ich mal, ja, war wieder so eine Wochenendroutine und dann hast du ja auch gerade gesagt, viel und so und dass das dann Auswirkungen auf den biochemischen Haushalt hat, ja, das ist medizinisch auch völlig nachvollziehbar und deswegen, vielleicht können wir das ja so erstmal als Botschaft so rausgeben, ey, das ist halt kein Spielzeug. Und ich finde, das gilt ja für alles. Ne? Und wenn jemand einmal in seinem Leben eine Ayahuasca-Zeremonie macht, dann kann das sogar richtig wertvoll sein. Und wenn er das jeden Tag macht, wird er wahrscheinlich ein Problem kriegen. Und so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung geht das auch. Also, oder
kann man darauf hängen bleiben? Damit kenne ich mich nicht so aus.
Boah, wie gesagt, ich meine, man kann halt auf allem hängen bleiben. Lass es uns mal so sagen. Ja?
Ja. Also Dinge, auf denen man hängen bleiben kann, da wäre ich ja schon eigentlich grundsätzlich so ein bisschen vorsichtig.
Es gibt aber es gibt Dinge, das ist so ein bisschen so aus meinem Arbeitskontext, die sind prädestiniert dafür, dass sie den Menschen in seiner Persönlichkeit massiv schaden. Und da gibt es zwei Stoffe. Der eine heißt Alkohol und der andere, jetzt darfst du mal raten, von allen Drogen, was glaubst du, was ist die zweite Droge, die, wo man sagt, wenn du die einmal, ja, wenn du einmal süchtig danach bist, kommst du nicht mehr davon los und nicht mehr davon loskommen bedeutet, jeder Antialkoholiker hat immer noch den Alkohol in seiner DNA, ja, also der ist dann zwar clean oder sauber, aber trotzdem ist der rein energetisch immer noch in den Alkohol gebunden. Das ist jetzt bei jemandem, der mal geraucht hat oder gekifft hat und das dann nicht mehr tut, ist das nicht der Fall. Aber es gibt noch eine Droge, da ist das genauso. Könntest du dir vorstellen, welche?
Ja, wahrscheinlich Heroin.
Nee.
Geht nicht?
Was denn? Nee, kannst du auch von runterkommen. Kokain.
Ach so, okay.
Und dann sagt man so, sage ich jetzt mal, ein bisschen jetzt aus meinem Kontext, ohne da zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Was ist denn das für ein Kontext?
Ja, nennen wir es einfach mal einen therapeutischen Kontext.
Okay.
So, ne? Also die hier zuhören, ich erzähle immer mal wieder ein bisschen was aus meiner therapeutisch-pädagogischen Arbeit. Und da arbeite ich wirklich sehr tiefgreifend auch mit Menschen in der Traumatherapie und ja, und da ist sowas natürlich auch häufig ein Thema und ja, man kann sich das halt eben, und das sage ich jetzt hier gerne offen, wie so ein Crack vorstellen und zwar wie so ein Riss in deinem Feld und den kriegst du nicht mehr raus. Das ist aber auch okay, also ich kenne auch Anti-Alkoholiker in meinem Umfeld, ja, die sind das jetzt seit 20 Jahren, die können damit auch leben, das ist auch okay, aber nochmal, was ich sagen will, so dieser Bezug oder so dieses zelluläre Bewusstsein, das ist immer das geht nicht mehr davon weg. Ja, und trotzdem lebst du aber dann gesünder und bist glücklicher, aber das ist bei Nikotin oder Marihuana oder was auch immer, Pornosucht oder was auch immer, was es alles gibt auf der Welt, da kann man immer von auf Zero zurück, das ist beim Alkohol und bei Kokain nicht möglich. Heißt also aber nicht.
Meinst du in puncto Rückfallgefahr oder in puncto der Körper hat einfach bleibende Schäden?
Nee, nicht bleibende Schäden, sondern eher beim Kokain auf jeden Fall auch bleibende Schäden, aber es ist so das Bewusstsein ist immer darauf ausgerichtet, weißt du, also so dieses. Das hast du eben, finde ich, so schön beschrieben. Guck mal, ich gebe dir mal ein Beispiel. Bei vielen Ex-Rauchern zum Beispiel ist es so, wenn die jetzt irgendwo hinkommen, wo geraucht wird, ja, dann sagen sie, oh, stinkt das hier und so, oh, gut, dass ich das nicht mehr mache. Ja. Während jemand, ein Alkoholiker, wenn der in die Nähe, ja, oder wo Alkohol konsumiert wird, das ist wie so ein Gefahrenzeichen. So, ja, weil der quasi spürt, wie du das eben gesagt hast, oh, nicht, dass ich da an einem Bierstand vorbeikomme. Das ist das, was ich meine. Also man hat immer wieder so ein, der innere Hang ist immer gegeben. Und
ja, wobei die Forschung eigentlich inzwischen so weit ist, dass sie sagt, das kommt so ein bisschen darauf an, wie stabil du in deiner Abstinenz bist und wie zufrieden du in deiner Abstinenz bist. Und es gibt da so ein dieses Motivationskontinuum. Ne? Irgendwann bist du an dem Punkt, dass du auch, dass das so sehr Teil deiner Identität ist, dass du nicht mehr trinkst, dass du auch gar nicht mehr auf den Trichter kommst, sage ich jetzt mal. Und dass das für dich so fernliegend ist, dass du auch, wenn du das riechst, eher angewidert bist, als dass du das irgendwie attraktiv findest.
Also okay. Das kann natürlich auch passieren, aber ich wollte nur sagen, es ist trotzdem so medizinhistorisch auch, das ist eine Sache, die hinterlässt auf jeden Fall etwas in demjenigen, der mal stark abhängig war. So würde ich es vielleicht mal formulieren. Und trotzdem, ich finde, das hast du jetzt gut beschrieben, darauf können wir uns auch einigen. Man kann damit dann gut umgehen und man kann es auch so integrieren in sein Leben, dass man auch nicht rückfällig wird. So. Mhm. Ne? Aber ich habe gerade noch auch wieder persönliche Geschichte. Da hat mich ein guter, wirklich guter Freund gesagt, nee, ich muss jetzt leider mal in so eine Entzugsklinik. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja cool, dass du da selber drauf kommst. Und er hat aber vorher mit dem Leiter der Klinik gesprochen. Und hat gesagt, mein lieber Mann, wir geben hier unser Bestes und wir haben hier über 100 Jahre Erfahrung. 90% aller Menschen, die 3 Monate hier bei uns in der Klinik waren, die werden rückfällig. Wir arbeiten trotzdem weiter, wir machen das trotzdem, aber ich wollte Ihnen nur sagen, worauf Sie sich einlassen. Ne? Er macht es trotzdem, aber ja, ich finde, das ist auch wieder so ein Zeichen für, ja, dass da eben wirklich eine besondere Macht hintersteht. Und
ja, das ist ja einfach auch, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich so ein Riesending, dass überall eben gesoffen wird.
Da können wir jetzt mal, dann nehmen wir das jetzt mal. Lass uns da doch mal ein bisschen rein, so in das Gesamtgesellschaftliche. Du hast ja auch, kannst auch ein bisschen deine Recherchen zum Thema Alkohol und Fußball einbauen, weil das macht die Sache ja jetzt wirklich dann auch spannend, ne? Weil wir eben ja nicht hier auf irgendeiner Insel leben, wo alle nur Tee und Kaffee trinken, sondern ja, wir leben in einer Kultur, die den Alkohol protegiert, ne? Die ihn unterstützt, die ihn bewirbt, die ihn glorifiziert auch, ja, die jetzt hier, wenn du einen Doppelpass siehst, ne, also ich meine, heute ist, weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber früher musste man immer am Ende der Sendung dann noch mit Bier anstoßen um 12 Uhr morgens und so. Und das macht die Sache deutlich schwieriger.
Das ist schon ein bisschen wie Hirnwäsche, ne? Wenn man da so als Kind mit aufwächst, dass das normal ist. Das zu allen Uhrzeiten.
Früh shoppen, na klar.
Alkohol. Ich meine, am Ende ist es Ethanol, was man da trinkt, ne? Also das ist schon Zellgift. Also, ne? Also.
Ja, aber nochmal, ne? Ich finde das wichtig, ne? Weil also sonst kriegt mancher, ja, Menschen sind leicht beeinflussbar, ne? Wenn die dann so zuhören, denken die, oh, eben, ne? Nicht auf sie selber bezogen, sondern ich denke immer so, weiß ich, arbeite auch viel mit Ernährungsberatern zusammen, ne? Und wenn die dann ihrem Klienten sagen, nee, Zucker macht süchtig und Zucker macht dein Gehirn krank. Das ist eine Generalaussage, die gefährlich ist, weil die Menschen dann rausgehen und sehen irgendwie ihren Sohn gerade einen Schokoriegel essen und denken, der bringt sich gerade um. So wollen wir es nicht formulieren, ne, sondern wir reden hier einmal über extreme Abhängigkeiten und Probleme, die es geben kann. Es ist aber auch durchaus möglich, und das tun ja auch viele Menschen, das ist auch okay, dass man das in einem gewissen Rahmen macht und dem Rahmen ist auch okay und da kommen die Leute auch gut damit zurecht. Ja? Wir reden aber hier gerade über Situationen, wo man nicht gut zurechtkommt, vor allen Dingen, wenn man das eben nicht will. Und Katharina, jetzt darfst du wieder ansetzen, warum ist das denn in unserer Gesellschaft so schwierig, wenn man nicht will?
Es ist letztlich, also Deutschland ist wirklich ein Hochkonsumland. Es gibt im Prinzip ja eigentlich keinen Anlass, der nicht mit Alkoholkonsum verknüpft ist. Egal, ob es jetzt eine Feierlichkeit ist, wo mit Sekt angestoßen wird, ne? Bier im Fußballstadion, in anderen Settings wird Wein getrunken, ne? zum Essen das schöne Glas Wein oder so. Also egal, in welcher gesellschaftlichen Gruppe auch, ne? Ob es jetzt ein Sportverein ist oder, also man wundert sich ja mitunter selbst im Kindergarten, wird beim Kita-Fest Alkohol ausgeschenkt. Ne? Also da habe ich neulich so eine Begebenheit gelesen von einem Kita-Fest, die haben ernsthaft, das war in Bayern, muss man dazu sagen, aber die haben Oktoberfest gefeiert und das Highlight dieser Kita-Veranstaltung war der Fassbieranstich mit richtigem Bier. So, das ist schon eine Ansage, finde ich. Ne? Also so, und ja, dementsprechend, das ist so normalisiert, das gehört überall so dazu, dass das ja letztlich ja auch dann in anderen Kontexten gar nicht hinterfragt wird, weil es halt so normal ist.
Mhm. Ja. Warum ist das so? Weil das ist eine sehr spannende kulturhistorische Frage. Warum wird das protegiert? Ist das normal? Obwohl, müssen wir jetzt nicht im Einzel, aber irgendwie werden alle diese Rauschmittel, alle werden eben ihre positiven, negativen Wirkungen haben. Und da kann man jetzt erstmal, würde ich sagen, rein medizinisch nicht sagen, Alkohol ist eigentlich besser als Marihuana oder Psilocybin oder was weiß ich, was es noch alles gibt, oder schlechter. Was stellst du dir vor, oder was hast du rausgefunden? Warum ist das in unserer Kultur so?
Also letztlich ist es ja so, dass Alkohol natürlich eine sehr lange Tradition hat und natürlich, also ja, auf relativ einfache Weise auch herzustellen war immer. Ne? Es war natürlich auch, so gerade im Mittelalter war es natürlich dann auch eine Möglichkeit, Getränke zu desinfizieren sozusagen. Ne? Mhm. Also so, das heißt, das war schon sehr früh irgendwie präsent. Und letztlich haben wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass Alkohol so die legale Droge sein soll, die wir hier konsumieren. Ne? Also es gab ja auch durchaus vor 100 Jahren auch andere Drogen, die in Apotheken erhältlich waren, wo wir heute sagen, was, ernsthaft, ne? So, keine Ahnung.
Sind wir wieder beim Kokain, ne?
Ja, zum Beispiel.
Oder Heroin, ne?
So, ja. Ne? Mhm. Was, oder ne, dann gab es irgendwelche Konsumräume für Opium oder, also, ne, was weiß ich, also, ne? Ist alles noch nicht so lange her. Mhm. Und ja, da hat die Gesellschaft sich darauf geeinigt, dass es dann Alkohol sein soll. Und das ist, ich sag mal, so ein bisschen eskaliert in dem Sinne, dass da natürlich auch eine krasse Industrie drumherum entstanden ist, die auch, ja, durchaus da natürlich Profitinteressen hat. Ne? Das sind inzwischen ja auch sehr große Konzerne. Ne? Das sind ja in der Regel nicht mehr die kleinen, ich sag mal, Dorfbrauereien da irgendwo in Bayern, die gibt es auch noch, aber ne, so, sondern häufig sind das multinationale Konzerne, die da ja auch einfach so einfach knallharte Profitinteressen hinterstehen und ja, wo dann am Ende auch Lobbyismus betrieben wird, das ist so, ne?
Mhm. Ich habe jetzt aber mal, jetzt hast du mir so ein bisschen den Abriss gemacht, historisch. Ich schlag mal meine Begründung vor, ja, oder ich sag mal, warum ich glaube, dass in unserer Gesellschaft die positive, weil mit Marihuana könntest du jetzt genauso eine Profitindustrie und so, könntest du ja alles machen, ne? Und ist auch leicht verfügbar und leicht anzubauen und so weiter. Ich sag's mal, wie ich es meine: Alkohol sediert und hilft beim Verdrängen. Mhm. Und ich finde, wir leben in einer Verdrängungskultur, ja, wo also vor allen Dingen emotionale und persönliche Befindlichkeiten vor dem Leistungsethos hinten anstehen. Ja, und das macht Menschen gefügig, ja, das macht Menschen, ja, so ein bisschen unterwürfig auch, dass sie sagen, ja, klar, dann mache ich da mit und ja, ist ja alles nicht so schlimm, ne, wenn ich ein Problem habe, dann trinke ich was und dann geht's mir besser, ne, während viele andere, sage ich jetzt mal, Drogen, aber ich setze das in Anführungszeichen, wenn die bewusstseinserweiternd sind, dann steckt das ja schon im Namen, dass das Bewusstsein dann eher größer wird und dann käme man vielleicht auf andere Gedanken oder weitere Gedanken. Und ich finde, Alkohol passt einfach sehr gut in unsere Verdrängungskultur, wo, ich sag das hier immer wieder im Knappencast, ja, wir in einem Profisport leben, wo einem Spieler 25 Millionen Jahr Gehalt gezahlt wird und ich ganz sicher bin, von außen beobachten zu können, dass noch kein Verein in der Lage ist, eine Mannschaft wirklich auf höchstem Niveau sportpsychologisch zu betreuen. Ja, wir hatten eben das Beispiel Chibara, wenn wir eine klare mentale Gesundheitsstrategie in unserem Verein hätten, würde sowas nicht passieren.
Das stimmt.
Ja? Aber es ist so, ach so, ja, dann manchmal, pass mal auf, Katharina, das sind so ein bisschen Geräusche im Hintergrund bei dir oder irgendwie so, jetzt ist weg. Gut. Was wollte ich sagen? Ja, jetzt hast du mich rausgebracht. oder ich mich.
Ich habe mich gerade durch mich bewegt, habe hier mein schönes Schalke-Trikot hier mit.
Ja, das ist sehr schön. Ja, habe ich gesehen eben.
hat so ein bisschen geraschelt, glaube ich.
Oh, das kann sein. Okay. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Eben bei diesem, ja, das ist so die mentale Gesundheit, die Psychologie. Oder auch wenn so ein Mensch, das ist heute noch so im Jahr 2025, wenn da einer so für die Kamera tritt, ja, ich habe mir da Hilfe, weißt du, der kann das noch nicht mal klar ausdrücken, ja, so als würde er irgendwie Scheiße fressen oder so, ja, und solange halt eben so dieses Bewusstsein, dass man halt eben Dinge aufarbeitet, dass man Dinge integriert, dass man Dinge ins Bewusstsein holt, ja, solange dass wir in dieser Verdrängungskultur leben, ist Alkohol da das beste Mittel.
Ja, da gehe ich voll mit. Also das wirkt ja auch dann sehr schnell, also sofort, ne? Also ja. Geht ja direkt ins Blut, also ne, irgendwie 3 Schlücke und zack, fühlst du dich anders. Das funktioniert auf jeden Fall. Klar, dass natürlich die Nebenwirkungen dann, ich sage es mal mit dem Kater am nächsten Tag und ne, mi und weiß ich nicht, das kennen wir auch alle. Ne, so, aber das ist dann erstmal ausgelagert. Ne? Und also das ist ja auch so, du kriegst ja gar keine Psychotherapie, solange du in einer aktiven Sucht bist.
Ja.
Ne? Das ist ja genau der Hintergedanke, dass da eigentlich das Kassensystem sagt, ne, wir zahlen die Psychotherapie erst dann, wenn du diese Sucht überwunden hast, weil du ansonsten gar nicht in der Lage bist, deine Themen aufzuarbeiten, weil du an deine Gefühle nicht drankommst, weil du dich ja noch betäubst.
Ja, da haben wir's. Das ist doch so, gut.
Ne? Das kann man gut und schlecht finden, weil das natürlich auch dazu führt, dass Leute dann auch gar nicht erst eine Therapie machen oder ihren Konsum verschweigen oder ne, andere Dinge. Aber der Grundgedanke ist erstmal nachvollziehbar, dass wir sagen, ne, wir finanzieren das nicht, weil das eigentlich nicht funktioniert.
Ja, ja, das ist. Und dann gibt es ja nicht noch einen zweiten Aspekt, den man so kulturhistorisch so den Alkohol angeht. Also klar, einmal so dieses passt gut zum Verdrängen. Ja, und dann gibt es halt eben diesen Punkt, die Dosis macht das Gift, wo die Dosis dann giftig wird, wenn es so ein bisschen einen gewissen Punkt überschreitet. Ja, es gibt natürlich da so Tabellen, wo man sagt, wo man fahruntüchtig ist, das ist das eine. Aber man ist dann ja auch nicht nur fahruntüchtig, sondern auch extrem enthemmt. Und diese extreme Enthemmung führt in der Regel zu Gewalt.
Ja, ja, und dazu, dass die Leute, also sagen wir mal, manche werden auch doof. Also, ne, das ist auch immer sehr spannend, finde ich, wenn man als nüchterne Person unter sehr Betrunkenen unterwegs ist und dann auch feststellt, wie die im Laufe des Abends immer betrunkener werden. Die Gespräche werden in der Regel nicht gehaltvoller.
Nee.
Lustige Menschen sind tendenziell nüchtern lustiger als betrunken. Und ja, ne, also irgendwann wiederholen sich die Dinge einfach immer. Und dann merken die Leute auch gar nicht, dass sie das schon 5-mal erzählt haben. So, dann kann man eigentlich gehen. Also das ist so, ne? Ja, aber das, ich sag mal, das sind so die harmlosen Fälle. Es gibt natürlich auch Leute, die, ne, vor allem wenn sie harte Sachen trinken oder so, dann auch wirklich aggro werden oder irgendwie rumpöbeln oder Schlägereien anfangen. Oder
ja, und das wäre doch was wir jetzt, wo wir den Fußball mit einbeziehen können, weil da das doch dann ein bisschen an der Tagesordnung ist, oder?
Ja, ich weiß nicht, also so viel Schlägereien kriege ich da jetzt auch nicht mit. Also, ja, aber dass Leute unangenehm werden, klar, das kriegt man schon mit, ne?
Und was ja dann vielleicht auch dem einen oder anderen, also du hast jetzt eben einmal, klar, bei Schalke 04 haben wir es wahrscheinlich eher mit Menschen zu tun, die so von wegen ihrer Peergroup oder dass sie da eben da so eine Kontrolldruck, Sozialdruck wahrnehmen. Aber andererseits müsste es ja auch Menschen geben, die sagen, boah, mir ist das unangenehm, dass sie da immer so pöbeln und weißt du, ich meine, das könnte ja, ja auch,
das gibt's auch.
Könnte ja auch ein Anlaufpunkt auch,
ne?
Sein.
Dass dann so Anfragen kommen, können wir mal bei euch mitgucken, so, ich habe keinen Bock auf die ganzen, ich sag mal, besoffenen Horden sozusagen. Ich will einfach in Ruhe das Spiel gucken, ohne dass ich da irgendwie, weiß ich, im Zweifel auch angetatscht werde oder was auch immer, ne? Was halt passiert, wenn die Leute voll sind.
Enthemmt, also, ich sag's wieder, ne?
Ist ja so, ne?
Ja, enthemmt.
Ja. Mhm. Ja, ja, und das ist natürlich so, wenn du selbst besoffen bist, dann ist dir das vielleicht egal oder so, dann juckt dich das nicht oder du bist vielleicht auch gar nicht in der Lage, das irgendwie abzuwehren oder wie auch immer. Im Zweifel ist es dir einfach egal. So, und wenn du halt aber nüchtern bist, dann bist du halt auch nicht bereit, manche Dinge hinzunehmen. Also ich merke zum Beispiel, ich gehe nicht gerne in Raucherkneipen, so bin ich noch nie, aber betrunken habe ich das durchaus schon mal getan. Mhm. Nüchtern geht das gar nicht.
Mhm.
Also, ne, das ist so ein Ding, wo ich sage, boah, nee. Ja, so, ne, da ist man dann auch irgendwie ja, anders in der Lage, für sich selbst einzustehen und das auch überhaupt zu realisieren, das tut mir nicht gut, das will ich nicht. Warum sollte ich mir das geben? Ne?
Was ja jetzt aber in der Zukunft nicht passieren wird, auch nicht durch unseren kulturhistorisch sehr wertvollen Beitrag hier in diesem Podcast, im Knappencast mit Katharina Strom, dass jetzt aus dem, wie gesagt, das ist ja auch nicht das Ziel, aber dass halt eben diese Enthemmung oder auch so diese Gewaltbereitschaft oder Schwierigkeit das wird ja nach wie vor weiterhin im Stadion sein.
Ja, also in dem Maße, wie da halt gesoffen wird. Ne? So, ja, das ist so, ne? Aber das ist ja an allen anderen Stellen, wo gesoffen wird, genauso. Es ist auf jedem Schützenfest so oder ne, in jeder Kneipe, wo ich hingehe.
Hast du denn da irgendwelche Tipps, sagen wir mal? Oder habt ihr da schon was gemeinsam erarbeitet? Ein Worksheet, wo man sagt, okay, wie können wir damit umgehen? Oder für diejenigen, die das vielleicht nicht so angenehm finden?
Keine Ahnung, das ist jetzt erstmal nicht so
das
Kernthema. Okay. Wobei, also kann natürlich auch sein, dass das noch aufkommt. Man muss dazu sagen, wir haben tolle Unterstützung bei Schalke 04 von der Diakonie in Gelsenkirchen, die das ja, direkt mitbekommen haben und gesagt haben, wir finden das toll, wir unterstützen das. So ein Angebot fehlt so dringend in unserer Stadt, weil halt Schalke so sehr Teil der Identität von vielen Menschen ist, dass sie auch gesagt haben, ne, wir machen das auch bekannt und wenn ihr mal Workshops machen wollt oder ne, wenn ihr euch irgendwie weiterbilden wollt oder so, dann stehen wir parat und helfen euch. Also mega nett. Kann durchaus sein, dass wir uns in so einem Rahmen auch mal mit solchen Themen auseinandersetzen, ist aber bisher nicht auf der Tagesordnung. Also.
Ja, und das ist ja auch, was wir gerade gesagt haben, wenn das halt eben die Gesellschaft das so vorgibt, dann wird natürlich auch so eine Initiative oder so das erstmal nicht großartig verändern können. Und dann ist das auch so. Und dann muss man eben eher zusehen, wie geht man damit um.
Na? Ja, das betrifft ja irgendwie auch alle Bereiche, auch die Fragen, ne, wofür wirbt man oder was weiß ich. Das ist am Ende eine Frage des Gesetzgebers. Also eine gesamtgesellschaftliche Frage, die politisch gelöst werden muss. So. Und dann ist man halt in dem Rahmen unterwegs, der gesetzt ist. Ne?
Was hast denn du? Also ich habe noch mal eine Mikro-Bitte. Kannst du vielleicht, wenn ich rede, dein Mikro ausmachen?
Ja.
Ja, ich glaube, weil irgendwie so die Hintergrundgeräusche bleiben doch. Und ich kenne unsere kritischen... Ja, jetzt ist es aus. Sehr schön. So ist perfekt. Gut, ihr Lieben, ihr seht, der Knappencast tut alles für euch. So, aber gleich kann Katharina das Mikro wieder anmachen. Nämlich, ich würde jetzt gerne nochmal wissen, weil du hast ja gesagt, du würdest am Buchrad schreiben und du würdest dich da einlesen und forschen. Was hast du denn so rausgefunden bei deiner bisherigen Forschungsarbeit zum Thema Alkohol und Fußball?
Also ich bin, sagen wir mal, ich bin so ein Drittel weit ungefähr. Also das ist jetzt noch nicht auf dem Stand, dass ich sagen kann, ich gehe das mit Ergebnissen raus. So, ich trage das mal zusammen. Ich möchte vor allem beschreiben, ne, wo kommt es her, wo kommt auch diese Verknüpfung her und auch, wie kann man Dinge auch auflösen. Ne? Weil das ist ja auch nicht nur im Profifußball, das ist ja in allen Bereichen, das ist ja auch im Amateursport oder egal wo. Also ne, auf dem Dorfsportplatz steht auch bei der A-Jugend die Kiste Bier. Ne? Auch da gehört es dazu, dass gesoffen wird. Da ist einfach auch die Frage, gibt es Vorbilder von Menschen, die das anders machen? Ne? Damit ist ja schon viel gewonnen. Genau, und ich sammle jetzt erstmal.
Naja, aber dass es da einen großen historischen Zusammenhang gibt zwischen Alkohol und Fußball, also sprich, den hast du doch schon gesehen, ne? Also wo der Fußball entstanden ist, in der Arbeiterklasse, dass die Arbeiterklasse eben ja die Kneipen regelmäßig aufgesucht hat und dass es auch jetzt sagen wir mal so ein Kollektivgefühl gibt, dass man mal gemeinsam grölt und gemeinsam trinkt, so, das hast du doch schon.
Ja, klar, die Frage ist aber, hat sich das auch verändert? Ich sage es mal, da sind wir vielleicht auch wieder bei diesem Verdrängungseffekt, wenn man guckt, ne, in Bezug auf die großen Kriege, wie ist das danach? Wurde da mehr oder weniger gesoffen? Hat sich das verändert? Weiß ich nicht. Also da bin ich noch nicht so, das habe ich noch nicht endgültig abschließend beobachtet. Also in unserer Lebzeit wurde halt gesoffen, ne? Aber ich gucke es mir an.
Okay, also so wie ich das verstehe oder wie ich das so beobachte, würde ich schon so sagen, dass das immer Teil der Kultur ist. Und ich sage das immer an der Stelle auch schon mal, man sollte sich ja immer mal fragen, warum, Mikro bitte wieder aus, warum hat Europa die ganze Welt erobert? Ja, und ein ganz wichtiger Punkt, neben barbarischen Gewaltgräueln, die religiös begründet worden sind, ist der Alkohol. Da gibt es zahlreiche Studien und Untersuchungen, dass man, bevor man so ein Volk abschlachtet oder unterdrückt, dass man denen ziemlich viel Branntwein mitbringt und die dadurch bescheuert macht oder gefügig macht. Und das hat eben eine ganz starke Auswirkung, so finde ich, in unserer Kultur. Und ja, was soll man sagen? Es hält halt einfach bis heute an. Und ja, aber du hast ja eben gesagt, wie man das auflösen kann. Dann ist wäre für mich die Frage, dann kannst du das aber, müsstest du das ja an der Wurzel anfassen. Und meinst du, wir zwei würden das nochmal erleben, dass wir in unseren Lebzeiten nochmal sowas Ähnliches erleben wie abgestorbene Beine auf Zigarettenpackungen? Ja, meinst du, wir erleben sowas nochmal?
Also davon gehe ich schon aus. Wenn du in den 70er Jahren jemanden gefragt hättest, werden wir abgestorbene Beine auf Zigarettenpackungen sehen, hätte der einen Vogel gezeigt. Und ich hoffe schon, dass ich noch so alt werde, dass sowas passiert. Also da ist schon gerade auch ein Bewusstwerden. Ne? Also wenn du mal guckst, wie viele Bücher gerade auch zum Thema erscheinen und welche Menschen von Hirschhausen bis Baskast oder keine Ahnung, also ne, wer sich alles mit dem Thema befasst und wenn man auch sich anguckt, wie die Entwicklungen sind, dann gibt es durchaus viele Menschen, die auch sagen, ich trinke weniger oder wenn man sieht, welche alkoholfreien Trendgetränke auch auf den Markt kommen.
Das ist aber ein schönes Wort, alkoholfreie Trendgetränke. Das ist schönes Wort.
Das ist schon so, ne? Es gibt dann irgendwie so Cocktailarten, die halt komplett alkoholfrei sind, ne, wo dann irgendwelche Gewürze mit drin sind oder was weiß ich, die dann aber auch entsprechend hergerichtet sind, weil das ist ja sonst auch immer so ein bisschen ja unattraktiv, da mit so einem Wasserglas zu stehen, während andere Leute so ein stilvolles Sektglas oder irgendwas oder ein Cocktailglas in der Hand halten, ne, und ja, in manchen Situationen braucht es vielleicht auch gar nicht irgendwie die volle Dosis, sondern dann reicht es einfach irgendwie nett und stilvoll was Leckeres zu trinken, ne.
Ja, so kenne ich es auch von mir persönlich. Sag doch nochmal ganz konkret jetzt auf Schalke 0 Bier bezogen. Was hast denn du für Visionen oder was kannst du dir vorstellen? Also abgesehen von der Öffentlichkeitsarbeit, die jetzt wächst, dass ihr bekannter werdet, dass ihr euch präsentieren könnt, dass ihr euch vorstellen könnt, nicht nur hier, natürlich auch noch auf viel größeren Orten. Aber was wäre so deine Vision? Was würdest du so sagen? Ach, ich sag jetzt mal in 3 Jahren, was möchtest du dann gerne erreicht haben?
Ich fände es eigentlich schön, wenn wenn das so bekannt wäre, dass Leute, wenn sie wissen, ich habe ein Problem, dass sie sich einfach an uns wenden, weil sie wissen, da sind andere Schalker, denen geht es genauso und ich weiß, da habe ich einen sicheren Raum, da kann ich mich aufhalten, da finde ich mich wieder und ich habe auch direkt ein gemeinsames Thema. Ich glaube auch, dass so klassische Selbsthilfegruppen, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde dazu zu den anonymen Alkoholikern gehen, dann wäre das erstmal für mich irgendwie keine Ahnung, wer da sitzt. Ne? So ist vielleicht auch gut, ne? So, weil es anonym ist.
Anonyme Alkoholiker sitzen so, da.
Ne? Ja, je nachdem, ne? So kann man auch gut finden oder nicht gut finden, das mit dem Anonym oder also, ne, ist eine andere Thematik, aber das ist für manche Menschen vielleicht auch gefühlt weit weg, ne? Aber wenn es eine Schalke-Kombo ist, dann weiß ich ungefähr, was mich da erwartet. Und ich weiß, ich habe auf jeden Fall schon ein Thema, was uns verbindet. So, wir können halt dieses Spiel gemeinsam gucken und es entsteht keine Leere. Also, die entsteht wahrscheinlich sowieso nicht, aber davor haben Menschen Angst, dass sie irgendwo hinkommen und nicht dazugehören.
Schön.
Und in dem Moment, wo ich weiß, das sind aber alles bekloppte Schalker, ja, die regen sich auch alle über Kaminski auf, wenn der Scheiße spielt oder was weiß ich. Ja, so. Du weißt, was ich meine.
Ja, klar. okay, also würde ich sagen, das wäre jetzt mal, das ist so typisch Schalke, ne? So die Humanitas, diese Mitmenschlichkeit, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja, das ist natürlich toll. Erwärmt mein Herz, wenn ich es höre. Und jetzt frage ich aber nochmal das zweite Mal, also noch wieder in 3 Jahren. Das ist jetzt so auf der persönlichen Ebene, so auf der Mensch-Herz-Schalke-Ebene. Aber hättest du auch so eine Vision, wenn du es eben gerade gesagt hast, ja, was man sich in den 70er Jahren nicht vorstellen konnte, wie das vielleicht so im Großen aussieht, also keine Ahnung, jetzt blöd gesponnen, es gibt eine Durchsage, wo man sagt, und alle Leute, wenn ihr was trinken wollt, gerne, und wenn ihr nichts trinken wollt, das ist auch genauso wichtig, alle sind willkommen oder sowas in der Richtung. Also hast du da auch so eine so kollektive Vision?
Also, mir fehlt gerade die Fantasie, was so eine Durchsage soll, aber...
Ah, ich war nur am Rumspinnen, ne, also...
Ja, alles gut. Was ich zum Beispiel schön fände, wenn man im Stadion für ein Wasser nicht eine halbe Stunde anstehen müsste, sozusagen, ne, weil das ist im Moment ja tatsächlich so, dass ab Mitte der ersten Halbzeit sämtliche Getränkestände, zumindest in der Nordkurve, also mit langen Schlangen belegt sind von Leuten, die da halt Bier holen, was ja auch okay ist. So, aber es gibt halt eine Bier-Fastlane. Du kannst dich ja am Rucksack anstellen oder am, ne, am Nebenstand oder was weiß ich. Und es gibt aber keinen Kaffeestand, wo man mal eben dran kann. Ne? Wenn ich einen Kaffee trinken will, dann muss ich mich auch 20 Minuten in die Bierschlange stellen oder für eine Cola auch. Und ja, da wäre es irgendwie schön, wenn es auch ne, da vielleicht die Gelegenheit gäbe, da schneller dran zu kommen. So, ne? Das wäre irgendwie, das wäre nice. Und
ja, das ist schon mal was. Das war schon mal ein konkreter Ansatz. So wie Schwangere, ja,
die immer als Erste reinkommen. Ein bisschen mehr convenient, ein bisschen, also, ne, das ist, ja, dass es ein bisschen selbstverständlicher einfach wird, nicht saufen zu müssen. Und dass es auch für die Leute, ne, die im Stadion nüchtern sind, halt irgendwie attraktiv ist, einfach. So. Mhm.
Ja, und kann man da irgendwie vielleicht sowas wie mit einem, ja, so, wie soll ich jetzt mal sagen, so vorbildlich vorangehen und sich hinstellen und sagen, guck mal, so wird das gemacht. Also, ich sag mal, ich wäre, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner, für, wenn ich nicht so weit weg wäre, für deine Crew, für deine Group, weil ich kann das ganz gut verkaufen, wenn ich mein Wasser trinke und ich habe so eine Freude dran und ich strahle aus allen Augen. Ja, weil eben das, wie gesagt, bei mir so integriert ist, dass ich mich da überhaupt nicht ausgeschlossen fühle und gar nichts. Und ja, eben, dass es ja sowas wie eine Unterstützung gibt für. Also ich stelle mir einfach immer wieder diesen Punkt vor. Natürlich hast du den, das ist der erste Schritt, dass man, sagen wir mal, einen geschützten Raum hat, so nennen wir das mal jetzt, psychotherapeutisch, haben wir einen geschützten Raum. Das heißt also, gut, dass ich da bin. Aber der zweite Schritt wäre ja dann, dass ich mich aus meinem geschützten Raum rauswage in den ungeschützten Raum. Und trotzdem aber die gleiche Confidence und das gleiche Vertrauen in mich habe und die gleiche Selbstsicherheit, ja, dass ich entsprechend dann auch außerhalb des geschützten Raumes mich da sicher und gut fühle, oder?
Ja, ich sag mal, das wäre natürlich schön, ja, wenn sich da so eine Kultur entwickelt, dass Leute, ich sag jetzt mal, ja, das auch erkennen und auch schnell anerkennen, dass man sich einfach nicht rechtfertigen muss, ne? Also, so, ne? Dass da so eine gewisse Achtsamkeit vorherrscht, dass Leute das irgendwie akzeptieren und auch, ja, also auch beim ersten Nein, dass das dann halt auch reicht. Das wäre schön. Ne?
Ja, was meinst du, wenn wir jetzt eine Umfrage hier im Knappencast machen würden? Ich kann ja ein Thema, da könnte das ja auf Instagram machen, ja? Da würde da eine Umfrage machen und sagen, für wen von euch ist es okay, wenn ihr jemanden zum Alkohol einladet und er möchte nicht? Da könnte ich mir aber jetzt erstmal vorstellen, ja, wie soll ich sagen, dass da wahrscheinlich 80% oder 90% sagen würden, nö, ist für mich okay.
Ja, die Frage ist halt immer, wie ist das in der Situation?
Und, ja, eben, ne?
Du weißt,
eben.
Dass es mit der Gruppendynamik,
ja.
Ne? Und wenn dann von 10 Leuten 8 ein Bier in der Hand haben, dann hat der 9. oder 10., die haben auch schnell mal eins in der Hand. So, ne? Und wenn nicht, dann, ja, ne, dieses, ach komm, eins geht doch, oder, ne? Ne, jetzt sei kein Spielverderber, jetzt mach doch mit oder so, das ist ja dann auch schnell gesagt. Ne?
Und das wäre aber doch etwas, was man, lass das mal mit der Durchsage weg, aber in irgendeiner Art und Weise publizieren, veröffentlichen, bekannter machen kann, wo dann irgendwie auch eine gewisse Form von Bewusstsein, aber ey, wenn du das Mikro nicht ausmachst, das hört sich wirklich so an, als wärst du irgendwie auf so einem, das ist ja, ja, ist aber so, also, ja, ist wie so, wie so im Hintergrund, irgendwelche Agenten, irgendwelche geheimen Sachen verteilen. Ja, aber ist okay. Also wenn du sprichst, ist das Mikro an.
Also in dem Moment, wo wir jetzt hier drüber reden, ist das ja schon so.
Ne? Zum Beispiel, also, ist ja eine
alle
Möglichkeit.
Alle Leute, die das jetzt hören, natürlich, werden sich wahrscheinlich beim nächsten Mal irgendwie überlegen, drangsaliere ich jetzt hier mal, um dieses Bier endlich zu nehmen. So, ne? Das macht man ja eigentlich, also manchmal macht man es unbewusst, aber in dem Moment, wo man es irgendwie ins Bewusstsein ruft, dann ist ja schon viel gewonnen. Also ich glaube, die meisten Leute wollen niemanden zum Saufen zwingen, glaube ich nicht. Also.
Eben. Ne? Und das heißt also, eigentlich ist doch dafür dann eine richtig gute Voraussetzung geschaffen. Das heißt also, nee, eigentlich so im tiefen Bewusstsein ist das ja gar nicht das Bedürfnis von diesem Menschen. Und entsteht halt aus dieser Situation und vielleicht dann auch aus dem Rausch heraus. Ne? Das macht ja so eine Freude und jetzt wird das alles geselliger und komm, mach doch mit. Aber eigentlich ist das ja jetzt nicht so eine tiefe Absicht, die von innen kommt. Und dementsprechend müsste meines Erachtens das Bewusstsein, das zu begreifen, zu erkennen und zu verstehen, dafür doch einigermaßen geschaffen sein, oder nicht?
Ja, glaube ich schon. Wobei, also manchmal ist es ja auch so, je nachdem, wie es so um das eigene Alkoholproblem bestellt ist, ne, ist das ja dann auch in dem Moment, ja, je mehr Leute quasi mitmachen, desto unauffälliger bin ich ja selbst sozusagen. Dann kann ich mein eigenes Alkoholproblem vielleicht auch besser wegdrücken oder kaschieren oder, ne, also mir irgendwie schönreden, weil wenn ja alle anderen auch mitmachen, dann ist es ja so normal, dass es ja nicht problematisch sein kann, sozusagen. Ne? Und gerade, wie du schon sagst, im Rausch, ja, ist man dann ja auch nicht immer so ganz rational. Ne?
Also Leute, vielleicht können wir das an der Stelle mal abschließend festhalten. Akzeptiert andere Weltmodelle. Oder einfach gesagt, jeder Jack ist anders und jeder anders Jack. Ne? Und ja, da kommt es halt, dass jemand raucht, gut, wenn er euch voll raucht, sagt er, oh, das stört mich, dann geht ihr raus oder er geht raus, aber wenn jemand rauchen möchte, dann lasst ihn halt rauchen. Wenn jemand trinken möchte, lasst ihn halt trinken. Und genauso, wenn jemand nicht rauchen und nicht trinken möchte, dann können die ihn doch auch lassen. Und ja, vielleicht haben wir hier ein Bewusstsein dafür geschaffen oder werden wir auf jeden Fall. Gibt es denn noch irgendwas, was dir auf der, also jetzt zu dem Thema, was dir da auf der Seele liegt oder auf dem Herzen, was du unbedingt noch erwähnen möchtest, was alle noch wissen sollten?
Nö, also ich finde, wir haben alles Wichtige gesagt. Ja, nö, ich bin zum Schluss glücklich. Ich würde noch einen anstimmen. Schalalalala, schalalalala, Schalke, null Bier. So nämlich.
Ja, zum Beispiel, könnt ihr auch mal durchgehen. Jetzt kriegst du aber natürlich noch, weil du ja unser Gast bist hier heute im Knappencast, kriegst du auch die klassischen Knappencast-Fragen, die jeder Gast bekommt. Und jetzt gehen wir mal wieder so auf Schalke und Blau-Weiß und Liebe und Fußball ein. Und die erste Frage lautet: Was ist das schönste Schalke-Spiel, das du oder was vom Glücklichsten, was du je gesehen hast? Du musst nicht live dabei gewesen sein, kann theoretisch auch im Fernsehen gewesen sein. Was würdest du da nennen?
Das ist sehr einfach. Das ist der 21. Mai 1997, das Rückspiel Mailand, ja. Ne? Also, wie gesagt, beim Hinspiel war ich da, Rückspiel habe ich am Fernseher geguckt, aber also das waren Emotionen. Also, das habe ich, glaube ich, nie wieder erlebt. Also diese Euphorie, dieser Sieg, das war ja so unfassbar und so unwirklich, hat ja wirklich niemand mit gerechnet. Ne? Nach 19 Jahren da international und dann eine Runde nach der anderen und dann diesen Pokal zu gewinnen, das war so absurd. Also, ja, also das, ich glaube, das war das die krasseste Euphorie, das krasseste Glücksgefühl, was ich jemals in meinem Leben hatte.
Wow, die 13-jährige Katharina. Wow.
Yes. Da war ich auch noch nüchtern.
Okay, ja, kann man von ausgehen. Ja, und dann mal gucken, ob du genauso klassisch antwortest. Ne? Kannst du ja denken. Die zweite Frage ist dann: Was war das Negativeste oder was hast du dir am schlechtesten gefühlt? Ne? Ich sag jetzt mal so: Ich bin ja immer so ein bisschen out of the box denken. Ich hätte jetzt irgend so ein Spiel aus irgendeiner Saison von vor 4 Jahren, würde ich dann nehmen. Oder, ja, was ich meine. Also, das kann auch ein bisschen was off the topic sein. Ja, aber du kannst natürlich auch den Klassiker nehmen. Also, was war jetzt so dein schlimmstes Erlebnis als Spiel?
Ja, das ist jetzt, also ja, dieser
Klassiker.
Klassiker, ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, ich war auch da irgendwie und das,
Ja. Ich
ja,
hab's,
also
ich brauch dich ja gar nicht fragen. Ich
man
weiß es
hasst
schon.
den BVB auch, aber den DFB wie Schwein. Also das ist also wirklich, ja, also so ein krasses Wechselbad der Gefühle. Und insofern weiß ich gar nicht, also ja, das ist schwer zu sagen, ob das wirklich das Schlimmste war, aber es war, glaube ich, irgendwie so das Schlimmste auf und ab sozusagen. Ne? So. Ja, aber
Ja, wenn es so
natürlich,
ist, ist
also.
es so, ne? Müssen wir nicht, dann ist es halt so. Muss ja jetzt nichts erfinden. Ist okay, ne? Ich weiß gar nicht, den Maitag, das war auf jeden Fall 2001, ne?
Ich glaube, es war der 18. Mai.
Der
Meine
18.,
Freundin
okay.
wurde an dem Tag 18. Das
Mhm.
war, ja. Und wir wollten eigentlich feiern.
Ja.
Ja, gut, so. Ne? Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel in der Hinrunde hier, dieser Hinrunde, das 3 zu 5 gegen Darmstadt, das war auch so ein,
Ja,
also,
das wollte ich gerade sagen. Es
das
gibt
ist
auch so
so.
andere, ne?
Ist nicht so ganz,
So.
also ist natürlich nicht so tief und so, aber das ist schon, ja, sowas sitzt auch tief, ne?
Auf
Also.
jeden Fall, ja. Auch da gibt es ganz viele, die man noch erzählen könnte. Ja, dritte Frage, Katharina, es gibt noch zwei. Was ist so dein Liebstes? Du hast eben, wir haben es kurz Video gemacht am Anfang, hast dieses schöne Sondertrikot von der Deutschen Krebshilfe von der letzten Saison. Aber die Frage lautet ganz allgemein: Was ist dein liebstes Schalke-Gimmick oder Utensil, was du hast, kann natürlich ein Trikot sein, was du über alles liebst, ja, womöglich mit Unterschrift, aber kann auch irgendwie ein Stift sein, der immer bei dir am Schreibtisch ist, oder blau-weißes Klopapier. Was ist dein liebstes Schalke-Gimmick?
Da muss ich jetzt auch erstmal einmal drüber nachdenken, weil wir wohnen ja hier in einem Schalke-Museum. Ja? Das ist so ein bisschen sehr absurd.
Ach so, okay, ich verstehe. Aber komm, dein absoluter Favorite. Oder magst du alles gern?
Ja, natürlich mag ich alles gerne. Also besonders lieb habe ich zum Beispiel meine Sporttasche aus der 97er-Kollektion, die aber der liebe Stefan okkupiert hat, weil er der Meinung ist, alle Schalke-Sachen, die in diese Wohnung hier einziehen, gehören ihm. Ja, ach, so ist das. Ja, da muss ich meine Sachen hier verteidigen.
Das machst du jetzt aber auch ein bisschen öffentlich, also ist gut, ne? Keine Verdrängung, kein Alkohol, wenig Verdrängung. Gut, also. Aber komm, dann nehmen wir doch mal die Sporttasche. Das ist doch ein schönes Gimmick. Und ein schönes Schalke.
So, letzte. Die schöne schwarz-blaue Adidas-Sporttasche.
Ja, ist doch schön. Ja, und die letzte Frage ist: wer ist für dich der größte Schalke aller Zeiten? Auch hier wieder gilt, kannst du live erlebt haben, kann ein Spieler sein, Trainer, Manager, Präsident, auch ein Fan, Schalke Lennart, wer auch immer. Kann aber auch jemand sein, der schon gestorben war, wie Ala Urban, als du noch nicht auf der Welt warst. Wen würdest du da nennen?
Ich würde Rudi Assauer nehmen, glaube ich.
Auch ganz klassisch.
Ja, weil ich weiß nicht, ob das ganz klassisch
doch,
ist.
Doch, also, machen
man
viele.
Man könnte auch Ernst Gutzorra sagen, ne? Man könnte auch Stanley Buda sagen, wäre auch sehr klassisch.
Ja, ja.
Aber ja, das ist natürlich dann auch schon wieder so weit weg. Und Assauer, da habe ich halt irgendwie auch noch einen persönlichen Bezug. Und ne, das ist dann irgendwie, und auch tatsächlich, wie gesagt, ich mache diese Interviews immer fürs Schalker Echo. Und wie viele Leute mir Geschichten von Rudi Assauer erzählen, immer wieder, die immer toll sind. Ja, ne, das ist was für Schalker Herz und deswegen Rudi.
Ja, bist du sehr willkommen hier mit dem knappen Cast. Kann man ganz, ganz viel mit anfangen. Gut, Katharina, also erstmal lieben Dank, dass du jetzt hier dein Thema vorgestellt hast. Ich finde das total spannend, ich finde es wichtig, ich finde es interessant und ja, als Pragmatiker finde ich auch immer, okay, what can you do? Und ich finde, ja, wir haben so diese für den Einzelnen und so einen geschützten Raum, aber wenn das ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit geht und ja, da brauchst du ja einfach echt nur so ein paar Basics, ne, dass sich jeder kurz darüber bewusst wird und sagt, ey, Moment, das erzeugt bei jemandem anderen ja Druck, das ist ja demjenigen gar nicht bewusst, ja, der macht das ja eigentlich aus Freude und eigentlich auch sogar aus einem guten Willen, dass er denkt, komm, trink doch mit und so und wenn da vielleicht ein bisschen ein Bewusstsein entsteht, dass man sagt, ja, okay, das möchte der vielleicht gerade gar nicht und ja, und dann haben wir doch sehr viel, finde ich, heute hier erreicht. Was wir jetzt noch tun, ist einen Blick aufs kommende Wochenende werfen. Da habe ich auch den passenden Jingle dazu und dann reden wir kurz darüber.
Nächste Station.
Die nächste Schicht. Was kommt da auf und zu?
So, Sensation im knappen Cast. Katharina, du darfst nämlich gleich das sagen. Und wir haben neulich eine böse E-Mail bekommen oder eine kritische E-Mail, dass ja, wir nicht so viel über das Spiel reden und so weiter. Und jetzt kommt wirklich was Verrücktes. Das ist, aber weiß ich nicht, wann das in den vielen Jahrzehnten meines Lebens schon mal vorgekommen ist. Ich weiß, dass wir am Freitag spielen. Ich weiß aber nicht, gegen wen. So, Katharina. Oh. Ja, ist krass. Ich weiß es wirklich nicht. Aber so von der Überlegung her müsste es irgendwie Hannover sein. Kann das sein?
Nein. Ist noch ein Heimspiel davor. Wir spielen am Freitag um 18.30 Uhr gegen Münster.
Ach, jetzt kommt Münster, okay. Mhm. Nee, ist echt an mir vorbeigegangen. Ich hatte irgendwie nur so die letzten Spiele am Schirm. Ja, Katharina, dann darfst du jetzt mal deinen Ausblick aufs Spiel. Bist du so wie der Tim? Wenn der Tim jetzt hier wäre, würde er sagen, ja, ich glaube an uns, wir gewinnen. Er sagt das jedes Mal. Was ist so dein Gefühl?
Ja, ich finde, alles andere verbietet sich auch.
Ach so.
Ja. Also, ja. Wenn ich vorher tippe, dann tippe ich auch immer 4-0. Natürlich. Also. Ach, Schalke ist eine Wundertüte, ne? Also entweder, wie gesagt, entweder grottenschlecht oder absolut glorreich und grandios. Deshalb, die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf jeden Fall glorreich und grandios. Ja, wir werden das wuppen. Und ja, Münster, wer ist Münster? Also ernsthaft. Mhm. Also, die sollen sich warm anziehen.
Okay. Ja, was soll ich sagen? Also, das ist natürlich jetzt sehr sehr stammtischig. Ich mache mal wieder den Mama, wie ich das immer hier tue. Und ich gucke mal gerade, wenn du nämlich jetzt sagst, Münster hat 23 Punkte, Schalke 27. Ne? Und das wäre also, finde ich, ein relativ wichtiger Schritt, wirklich den Abstand nach unten schön groß zu halten und auszubauen, und das darf nicht schief gehen. Münster, finde ich, ist irgendwie giftig und gallig, und ich glaube, in jedem Spiel ärgern die irgendwie den Gegner, verlieren zwar auch häufig, aber ja, unbequeme Truppe. Du wirst wahrscheinlich live vor Ort sein, Katharina, wenn wir das nochmal kurz klären.
Klar. Ja, genau. Dauerkarte, ich stehe immer in der Nordkurve.
Stehst immer in der Nordkurve. Gut. Mhm. Ich hoffe, du wirst auf den knappen Cast angesprochen, und wenn du es getan wirst, dann richte schöne Grüße aus und sag, ja, Leute, letzte Woche habe ich über dies und jenes Thema. Ich meine, du wirst das doch auch in der Kurve ein bisschen, um nochmal einmal zurückzukommen, du wirst doch auch in deiner Kurve da auch ein bisschen das für Stimmung sorgen oder beziehungsweise dieses Thema mal ein bisschen aufgemacht haben, oder das mit dem Schalke 0 Bier.
Also jetzt irgendwie, also mitten in der Kurve beim Spiel gucke ich das Spiel, ne?
Nee, das ist schon klar, aber es gibt ja nicht nur das Spiel, du bist vorher da, du triffst dich mit den Leuten draußen oder so, ne? Also ich meine, ist das da schon so ein bisschen bekannt oder steht da einfach nur die Katharina, keiner weiß von was und alle grölen und saufen?
Ja, also das war ja nun auch in einigen Medien schon zu lesen, und das spricht sich natürlich rum, und klar werde ich darauf angesprochen, dass ja, die Leute wissen das, und ich kriege da sehr viel Feedback, die Leute finden das super.
Das meine ich, okay,
weil
cool.
Natürlich irgendwie, also geil. Ne, wir leben in einem Hochkonsumland, es gibt quasi niemanden, der nicht in seiner Familie zumindest einen hat, der sich totgesoffen hat oder ne, irgendwie, ja, ne, wo es sehr eng war, ja, oder problematisch oder im Freundeskreis, also ne, das heißt, irgendwie sind da alle mit betroffen, sozusagen, und das ist schon ein Thema, was viele Leute auch bewegt. Also klar.
Schön. Ja, finde ich schön, dass du da hier bist und dass du das deutlich machst. Ja.
Nee, und was Freitag angeht, ja, also natürlich diese Kackspiele gegen so Abstiegskandidaten, man passt sich ja immer dem Gegner an, man will es ja gar nicht sagen, ne? Aber also. Ja, also mir bleibt trotzdem nichts anderes übrig, als die Hoffnung hochzuhalten. So.
Ja, machen wir mal, wenn wir nächste Woche wieder, nächste Woche bin ich mal ausnahmsweise nicht dabei, aber werden wir ja ordentlich drüber sprechen, und naja, sind wir gespannt, aber ich sag mal, wenn es schief geht, dann ist also die Stimmung echt wieder mies, und das glauben wir jetzt aber mal nicht und hoffen wir auch nicht. Dann würde ich zum Abschluss nochmal von unserer Seite aus sagen, Leute, wir freuen uns, wenn ihr den knappen Cast hört, wenn ihr ihn auch abonniert, das wäre ein großes Geschenk, das darf jeder machen, du darfst das auch gerne allen erzählen, Katharina, das ist immer wichtig, heutzutage sind das ja Faktoren, ja, da gibt es keinen TED mehr und keinen Applaus, sondern da braucht man halt irgendwie Klicks und Likes, und darüber freuen auch wir uns sehr, macht ein Abo, macht eine 5-Sterne-Bewertung, je mehr ihr macht, umso besser, ladet alle dazu ein, schreibt eine positive Rezension, und wenn ihr was zu meckern habt, freuen wir uns immer über eine E-Mail, knappencast@mail.de, oder ihr könnt es auch mal bei Facebook und Instagram und ganz vielen sozialen Medien einfach unter Knappencast erreichen. Premium-Marke, weltbekannt. Ne, Katharina, aber wem sage ich das?
Ja, ja. Ja. Ne? Das,
Ist ja noch im Haus, wie gesagt, das hatte ich ja eingangs erwähnt. Ne? Ihr seid jetzt also sozusagen das erste, wie soll man sagen, Pärchen. Können wir das mal ganz süß, 80er, sagen wir mal, ihr seid das erste Pärchen, die aber getrennt zu uns kommen, und dann kommen so Sachen raus, wie dass die ganzen Schalke-Utensilien, obwohl sie dann irgendwie gemeinschaftlich da sind, vermeintlich nur einem zugesprochen werden sollen.
Ne? Ja, vor allem, was heißt gemeinschaftlich da? Da bin ich schon mit 13 zum Handballtraining gefahren.
Also. Und der hört einfach nicht auf. Ist das patriarchalisch schon fast? Müssen wir da.
Weiß ich auch nicht, was das ist.
Nee. Das ist einfach ein Spleen.
Das ist einfach nur Schalke verrückt, glaube
okay,
ich.
Okay, dann ist es okay. Dann ja, wenn es jetzt nicht für alle anderen Sachen gilt, für deine Kleider und so, die jetzt nichts mit Schalke zu tun haben oder so, dann ist es ja wahrscheinlich okay, oder?
Ja, gut, jetzt habe ich keine Pumps oder so. Die würde er nicht haben wollen. Nee, keine Ahnung. Nee, es sind die Schalke-Sachen.
Okay, ja, dann ist okay. Dann lass uns mal Schalke verrückt durchgehen. Gut! Okay, ihr Lieben, dann haben wir wie immer ein schönes Spiel. 1,5 Stunden haben wir jetzt durchgemacht. Ich fand das Thema ganz spannend. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du da warst. Finde ich super, dass du es hier öffentlich gemacht hast. Ich finde es wichtig. Ich finde, es ist auch nachvollziehbar. Ich hoffe, ihr draußen konntet das auch ein bisschen nachvollziehbar, dass es uns eben nicht um irgendwie eine Verteufelung ging oder um irgendwas schlecht machen, sondern dass wir eher ein bisschen versuchen, in die Mitte zu kommen, und dass es eben darum geht, ja, Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Ne? Und manchmal haben Menschen eben kein gutes Gefühl,
wenn sie sich nicht zugehörig fühlen oder wenn sie einfach eben eine andere Meinung haben, eine andere Sprache sprechen, eine andere Herkunft haben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man sich unwohl fühlen kann. Und dann ist es in der Regel immer die Sache derjenigen, die dieser Gruppe oder diesem Kollektiv angehören, dass man das spürt, dass man da empathisch ist und merkt, ey, du kannst unsere Sprache nicht, oh, du hast eine andere Herkunft, oh, du hast ja einen anderen Konsumverhalten und du trinkst ja Wasser und du bist trotzdem willkommen, weil du bist ein Schalker. So.
Ja, und das ist schon auch beim Thema Alkohol, es ist wirklich auch hart stigmatisiert, ne? Also gerade wenn du aufhörst zu trinken, dann wirst du ja gelabelt, dann bist du Alkoholiker, ne? Dann bist du irgendwie, bist du raus sozusagen. Und ne, das macht es Leuten ja auch schwer aufzuhören. Gerade deshalb finde ich es so wichtig, da auch, ich sag mal, positive Bilder dagegen zu setzen, dass einfach klar ist, ey, das sind Superhelden, also Leute, die geschafft haben, mit dem Saufen aufzuhören in dieser Gesellschaft, Hut ab. Und ich finde, dann muss man sie dafür auch nicht beschämen oder es ihnen unnötig schwer machen oder sie irgendwie hinter einen schwarzen Vorhang drängen oder was weiß ich, ne, geh in Sack und Asche, sondern ey, nee, das ist total geil, ne? So, und wenn einer nicht saufen will, dann soll er nicht saufen. Ne? Ja. Jeder, der will, soll das tun, aber wenn einer nicht möchte, so, hey, ne, geile Sache.
Wie gesagt, ne, macht da Ayahuasca-Zeremonien, ob er wollt oder nicht, ne? Ist alles, alles ist offen in der Welt. Und in dem Sinne, Katharina. Die Schlussworte gehören unseren Gästen hier in unserem Podcast. Das heißt, du darfst jetzt noch, ja, du hast jetzt sozusagen hier ein Open Mic an alle Schalker, was auch immer. Du kannst bei deinem Thema bleiben, du kannst auch was zum Spiel, du kannst auch was zum Trainer sagen oder du kannst einfach sagen, was ich tun würde, aber ich will dir nichts vorsagen. Presseabteilung FC Schalke 04, bitte auswechseln. Ja, du kannst sagen, was auch immer du möchtest. Und da beenden wir diesen schönen Podcast. Ich bedanke mich bei euch Schalkern da draußen mit ganz viel Herzblut und Leidenschaft. Freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Der Knappencast liebt euch. Katharina, Open Mic.
Ja, ich habe ja gerade eigentlich schon das Schlusswort gesprochen. Ja, also wir sind alle Schalker. Wir sollten uns alle lieb haben. Und ja, love Schalke, love Democracy. Glück auf!
Knappencast.
Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor! Und Tor! Und was für ein Hammer von Marco van Hoogdane.
Das muss man erst mal realisieren, was die heute komplett abgegangen ist im Vorspiel.
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
So, jetzt trinke ich mein Wasser noch aus und dann schneide ich für euch den Podcast zurecht.